Finanzbehörde stuft Nawalny Regionalbüros
als extremistisch ein. Was passiert in Weißrussland?
Ist Bombardierung des Gas-Ex-Affäre.
Verwirrt? Du verstehst nur Bahnhof? Wir sind am Pult der Zeit und klären eure Fragen zu allem, was gerade in der Welt passiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge am Pult der Zeit. Ich bin Samad und neben mir sitzt Hadi.
Moin.
Wir wollen heute über das Land Syrien reden. Wie ihr bestimmt wisst, gab es dort einen langjährigen Bürgerkrieg, jedoch kam dieser vor einigen Wochen mit dem Sturz des Diktators Bashar al-Assad, also der Mensch, der Syrien für 24 Jahre regiert hatte, zum Ende. Uns ist dabei aufgefallen, dass viele Menschen gar nicht über die genauen Hintergründe, über die Situation in Syrien Bescheid wissen. Allerdings geht uns das Thema in Deutschland auf jeden Fall was an, da es in Deutschland ca. 1 Million Syrer gibt. Einer davon ist Hadi und er würde euch jetzt gerne seinen Blick auf das Ganze teilen.
Kurz bevor wir starten, möchte ich ankündigen, dass wir hier über Gewalt, Folter und Mord reden werden. Daher dient das schon mal als Triggerwarnung und daher ist das Ganze nicht für Kinder geeignet und auch für Menschen, die sich sowas nicht anhören können bzw. wollen. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß mit der Folge. Und jetzt geht's richtig los.
Also stellen wir uns erstmal vor, wir sind hier ein Kind und wir gehen zur Schule. Und anstelle, dass wir jetzt in Hamburg sind, sind wir mal in Daraa. Daraa ist eine Stadt oder Provinz im Süden von Syrien. Und jetzt ist es so, dass man ja Politik halt in seinem Land hat und auch in jedem anderen Land. Die Sache ist aber halt, man wird nicht über die Politik aufgeklärt, weder durch die Lehrer noch durch die Eltern. Aber das, was du siehst, ist, dass die Menschen um dir arm sind. Zum Beispiel siehst du einen Obdachlosen und gibst ihm jetzt 100 Lira, was ungefähr 2 US-Dollar sind, obwohl du nicht mal so reich bist und die 2 US-Dollar eigentlich selbst gebrauchen könntest und es dein Geld ist, was dir deine Eltern als Taschengeld gegeben haben. Und damit siehst du die Ungerechtigkeit in deinem Land. Nun ist es so, dass der arabische Frühling eingetreten ist. Der arabische Frühling fand 2010, also fand seinen Beginn statt, und dort kam es zu einer Reihe an Aufständen. Es hat in Tunesien angefangen mit der Verbrennung von einem Mann, der sich selbst verbrannt hat, als Protest. Und das hat Proteste ausgelöst, die 2011 zum Sturz des tunesischen Diktators geführt haben. Diese Proteste haben sich ausgebreitet in Ägypten, Libyen, Bahrain und etc. in vielen arabischen Ländern. Und jetzt ist es so, dass es in deinem Land auch zu Protesten kommt. Und diese Proteste sind für Freiheit. Du gehst mit. Und das, was du siehst, also in deiner Schule hast du ja Freunde und diese Freunde schreiben an die Wand so etwas wie Ashab Yurid Isqata Nizam. Das bedeutet, das Volk möchte das Regime stürzen. Gleichzeitig schreibst du auf die Wand zum Beispiel Jayike Dor Ya Diktor, was bedeutet, du bist an der Reihe, Doktor. Und dieser Doktor ist kein anderer als der Augenarzt, der ein Diktator ist in deinem Land. Dieser Arzt ist Bashar al-Assad. Und in den folgenden Tagen wirst du dann vom Geheimdienst genommen. Du wirst dort gefoltert, du kriegst ein paar Pistolenschüsse ab, Verbrennungen, elektrische Schocks, deine Fingernägel werden gerissen und auch Teile deiner Haut. Dann wird dein Körper bzw. deine Leiche zu deinen Eltern gebracht. Und das, worüber ich geredet habe, war gerade die Geschichte von Hamza al-Khatib. Hamza al-Khatib ist ein syrischer Junge, mit dem das genau passiert ist. Und er war einer dieser Jungen, die zur Schule gegangen sind, die auf die Wand geschrieben haben, dass man Freiheit möchte. Und deshalb wurde dieses Kind umgebracht und auch viele andere. Die Eltern von diesen Kindern sind zu den Zuständigen des Geheimdienstes gegangen und ihr oberster Hauptmann war der Cousin des Präsidenten. Und beziehungsweise des Diktators. Und die haben ihn dann gefragt, wo sind unsere Kinder? Wir wollen die zurück. Und seine Antwort darauf war, wenn ihr welche wollt, dann erzeugt neue. Vergesst eure alten Kinder. Und wenn ihr keine neuen erzeugen könnt, dann könnt ihr eure Frauen herschicken, dann zeigen wir euch, wie das geht. Und ich kann mich persönlich daran erinnern, dass diese Geschichte ungefähr stattgefunden hat. Und ich kann mich eindeutig daran erinnern, dass Kinder gestorben sind in Syrien, als ich klein war. Ich war damals ungefähr 5 Jahre alt. Und mein Vater ist ein Arzt und hatte Kontakte zu einem Offizier zum Beispiel. Dieser war sein Freund. Ich kann mich jetzt nicht wirklich an den Freund erinnern. also an den Offizier, noch an allen anderen, die beteiligt waren. Dieser Offizier hatte auf jeden Fall eine Tochter, die war, denke ich, 19 Jahre alt, vielleicht älter oder jünger, ich bin mir unsicher, aber auf jeden Fall war sie deutlich älter als ich. Das, was ich sie gefragt habe, war: Magst du al-Assad? Und sie meinte: Ja, natürlich, ich mag ihn sehr gerne. Und dann meinte ich: Ich mag ihn nicht. Und sie hat mich gefragt, warum. Ich habe gesagt, weil er Kinder umgebracht hat. Natürlich waren meine Eltern und auch der Offizier bei dieser Konversation mit dabei. Mein Vater meinte, dass alle Farben des Regenbogens durch das Gesicht meiner Mutter gegangen sind, als ich das gesagt habe. Weil der Offizier hätte uns ganz einfach in irgendein Kerker einsperren können und wir hätten nie wieder das Tageslicht gesehen. In dieser Zeit kam es auch vermehrt zur Demo statt. Und die Demos haben anstelle von Freiheit, die sie vorher verlangt haben, vor dem Tod von Hamza al-Khatib, den Fall des Assad-Regimes verlangt. Und jetzt fragt man sich natürlich auch, wieso kommt es jetzt zu diesem Wollen, dass man das Regime stürzen möchte? Weil der Tod von Hamza al-Khatib natürlich reißt an sich nicht alleine aus. Und daher gehen wir mal ein bisschen weiter zurück in die Zeit, nämlich ins Osmanische Reich. Dort, also nach dem Ersten Weltkrieg, wurde Syrien unabhängig, 1918, und einer der Mitwirkenden für die Unabhängigkeit war Fares al-Khoury. Er war empört, als Frankreich wieder das syrische Land zu einer Kolonie von sich machte oder ein Mandatgebiet, was mehr oder weniger auch eine Kolonie ist. Und er ist dann zu den Franzosen gegangen und hat sie gefragt: Warum habt ihr unser Land besetzt? Die Franzosen meinten: Wir haben euer Land besetzt, damit wir die Christen im nahen Mittelosten schützen vor den Muslimen.
Was hat Fares al-Khoury genau gemacht? Das, was er gemacht hat, ist ein Riesensymbol für die syrische Bevölkerung und sollte bis heute erinnert werden.
Er ist zur Umayyad-Moschee gegangen, eine der ältesten und bedeutendsten Moscheen in Syrien. Auch allgemein weltweit ist es eine der ältesten. Dort hat er gesagt: Frankreich meinte, sie haben Syrien erobert, um Christen vor den Muslimen zu schützen. Daher komme ich als Christ zu dem syrischen Volk und bitte um euren Schutz. Und als Christ bezeuge ich, dass es nur einen Gott gibt. Und dieses Wort, ich bezeuge, dass es nur einen Gott gibt, ist die Shahada, mehr oder weniger. Die Shahada ist im Islam praktisch das, was man sagt, um in dem Islam beizutreten. Natürlich hat er das jetzt nicht komplett gesagt, weil zur Shahada gehört, dass man auch sagt, dass Mohammed ein Prophet ist, hat er aber jetzt nicht gesagt. Aber das, was er gemacht hat, war ein Symbol dafür, dass die Christen mit zu den Muslimen stehen, weil sie Syrer sind. Nicht, weil sie eine andere Ethnie haben, sondern alle sind einfach dasselbe, und zwar Syrer. Und später wurde Syrien unabhängig von Frankreich und bei der UN-Sitzung, in der das bekannt gegeben wurde, mehr oder weniger, oder bestätigt wurde von Frankreich, hat Fares al-Khoury sich für 25 Minuten auf dem Sitz von dem französischen Delegierten gesetzt. Und diese 25 Minuten, also in denen hat sich der französische Mensch aufgeregt und Fares al-Khoury hat ihm nach diesen 25 Minuten gesagt: Siehst du, diese 25 Minuten hast du dich so aufgeregt, du wolltest mich ermorden. Aber wisst ihr, was ihr mit unserem Land angestellt habt in den 25 Jahren, die ihr unser Land besetzt habt? Und das zeigt einfach, dass Fares al-Khoury wirklich für sein Land stand, egal ob er ein Christ ist oder was auch immer, oder ein Sunnit oder ein Muslim. Und also, das wird später...
Also ja. Ist egal, welche, also Sunniten, Alawiten, das sind verschiedene Untergruppierungen des Islams. Oder?
Mehr oder weniger, darüber reden wir später dann nochmal auf jeden Fall. Und das wird später zu einem Verhängnis während des Assad-Regimes, denn darauf basiert das Ganze. Fares al-Khoury wurde übrigens später, 1954, zum Präsidenten von Syrien. Und das zeigt wirklich einfach den Zusammenhalt zwischen den Ethnien damals, die es gab, um eine syrische Demokratie zu bilden, mehr oder weniger. Und jetzt kommen wir zu einem Ereignis, das es 1958 gab. Nämlich, also Fares al-Khoury hat sich auch gegen dieses Ereignis gestellt, nämlich die Vereinigung mit Ägypten. Da war es so, dass der Präsident von Ägypten mehr oder weniger, oder später auch ein Diktator, Jamal Abdel Nasser, zudem wurde eine Delegation von Syrien nach Ägypten geschickt und die haben nach einer Vereinigung gefragt. Und diese wurde auch mehr oder weniger akzeptiert. Und das Ganze wurde natürlich akzeptiert aufgrund der schlechten Wirtschaft in Syrien und die Bedrohung durch den Iran und der Sowjetunion, die einen großen Einfluss auf Syrien haben könnten. Die Vereinigung von Ägypten und Syrien löste eine große Liebe für Abdel Nasser auf. Und jetzt ist es so, dass Abdel Nasser allgemein irgendwelche Parteien in Ägypten und in Syrien verboten hat. Dadurch gab es einfach keine Parteien außer seine. Und er hat als Präsident die fast vollständige Macht über die Judikative, Exekutive und Legislative. Und jetzt ist es halt so, dass er in Syrien das Parlament aufgelöst hat und es gab halt, also früher gab es ein Parlament in Syrien und es gab auch viele Parteien, die sich alle beteiligt haben. Aber als Abdel Nasser kam, gab es die auf einmal nicht mehr.
Also es war im Prinzip eine Diktatur.
Ganz genau. Und Syrien wurde dann von Kairo aus kommandiert. Und es wurden unpassende Entscheidungen für Syrien getroffen, die wirklich schwerwiegende Folgen hatten. Die zum Beispiel führten dann zum Sturz der syrischen Lira und dem Guinee, also der ägyptischen Währung, ging es hingegen ganz, ganz gut. Und das syrische Militär, also die Führer dort, die Offiziere und so weiter, die wurden alle gefeuert und die wurden ersetzt mit ägyptischen Militärsmännern. Und der Mann, der jetzt die Macht über Syrien hatte, beziehungsweise dort als Verteidigungsminister saß, das war Abdelhamid Sarraj. Und er hat das Geheimdienst, wie es jetzt heute in Syrien ist, und die Foltermethoden alle nach Syrien gebracht. Er hat Spione zu wichtigen Sitzungen hingeschickt, damit er alles über das Land weiß und das Land so regiert, wie er es möchte. Er hat Spionage von politischen Organisationen gemacht, mehr oder weniger. Er hat auch die Festnahme von eventuellen Gegnern eingeführt, so wie sie noch nie da zu sehen war. Also zum Beispiel, wenn Samad irgendetwas gesagt hat, was vielleicht als Opposition wahrgenommen werden könnte und es muss nicht mal sicher sein, dann wird er direkt inhaftiert. Nehmen wir mal an, Samad mag mich nicht und ich habe irgendwas Kleines gesagt oder ich habe nicht mal überhaupt irgendwas gesagt. Dann geht er zu den Offizieren, sagt, dass ich irgendwas gegen Sarrajs Regierung gesagt habe und dann werde ich inhaftiert. Und wenn ich inhaftiert werde, dann werde ich dort gefoltert. Die Foltermethoden wurden da auch mehr oder weniger neu eingeführt, komplett in Syrien. Mhm. Und Auslandsreisen gab es nur mit Zustimmung. Und nur bestimmte Produkte durften auch importiert werden. Deshalb gab es auf einmal ganz, ganz viel Schmugglerei aus dem Libanon, was westlich von Syrien liegt. Denn dort gab es immer noch das kapitalistische System. Und diese Schmugglerei wurde auch von dem Militär unterstützt. Das heißt, dass das Militär von Sarraj davon wirklich profitierte. Und das führte dann insgesamt zu ganz, ganz viel Problemen. Und Sarraj wurde am Ende aufgrund von Kritik gefeuert von Abdel Nasser. Und deshalb kam es dann am Ende zu einem Militärputsch, weil Sarraj hat das Land ganz, ganz stark mit einem eisernen Griff in der Hand gehalten. Und dieser konnte dann nicht mehr gehalten werden, als er gefeuert wurde. Und deshalb kam es dann zu einem Putschversuch von 5 syrischen Männern. Diese 5 Männer haben allgemein einer Partei angehört, die Al-Baath-Partei. Und jetzt gehen wir mal wieder zurück in die Geschichte, Französische Reich. Da gab es 2 Lehrer, einen Physik- und einen Philosophielehrer. Und beide waren gegen die französische Besatzung. Sie standen auch für Sozialismus. Deshalb wollten sie mehr oder weniger eine Partei gründen.
Was ist Sozialismus genau?
Sozialismus ist das, was Karl Marx beschrieben hat, mit mehr oder weniger alle sind gleich. Alle sind gleich bedeutet, dass egal wie viel Geld du hast, weil du ein Unternehmer bist oder was auch immer, der Staat soll alles an Eigentum für sich ergreifen und dann gleichmäßig auf alle Menschen verteilen. Mhm. Und dafür standen nun mal diese 2 Lehrer. Okay. Die haben beide in Frankreich studiert und jetzt ist es so, dass sie in Syrien eine kleine Partei gegründet haben. Und diese nannten sie hatte am Anfang einen anderen Namen, da ist auch ein 3. Lehrer dazu gekommen, aber sie heißt erstmal Al-Baath-Partei. Und jetzt ist es so, dass sie 1954, also ja kurz vor der Vereinigung mit Ägypten, die zweitgrößte Partei in Syrien war. Sie wollten Bauern unterstützen, die Vereinigung mit Ägypten haben sie auch unterstützt und die Vereinigung mit allen arabischen Staaten allgemein auch. Als es zur Vereinigung kam, musste die Partei aufgelöst werden, da diese Partei mehr oder weniger, Abdel Nasser nicht gefiel, weil sie ihn eventuell putschen könnte. Und das ist letzten Endes auch mehr oder weniger das passiert ist, weil durch den Putsch in Syrien, durch diese 5 Männer, die ich erwähnt habe, die der Baath-Partei angehören, kam es auch zu diesem Machtverlust von Abdel Nasser. Und einer von diesen 5 Leuten heißt Hafez al-Assad. Und dieser Hafez al-Assad, über den werden wir gleich nochmal ganz, ganz viel hören. Aber gleichzeitig möchte ich auch sagen, dass diese Al-Baath-Partei, die gibt es auch im Irak zum Beispiel. Ein Angehöriger von der ist zum Beispiel Saddam Hussein. Das war ein Diktator im Irak. Und aufgrund von ihm wurde dann Irak mehr oder weniger dann von der USA angegriffen. Und ja, aber das ist jetzt nicht für diese Folge ganz gut geeignet. Deshalb gehen wir mal weiter und reden über den Beginn der Assad-Regierung. Denn die Baath-Partei war jetzt in Syrien die etablierte Partei und es gab keine andere Partei. Sie haben, wie Abdel Nasser, keine andere Partei eingeführt und sie waren die einzige, die dort vorhanden ist. Es gab diese 5 großen Soldaten und der größte später, also der Verteidigungsminister geworden ist, ist Hafez al-Assad. Er hat das Militär vergrößert und nicht für das Vorteil der Menschen bzw. des Staates, der eigentlich in einem Krieg mit Israel war oder in einem Kriegszustand und deshalb sollte sich das Land eigentlich aufrüsten. Aber das, der wahre Grund, warum Hafez al-Assad das Militär aufgerüstet hat, war mehr oder weniger Geheimdienste. Er wollte eine Abteilung für seinen Bruder zum Beispiel und er hat auch einen Putsch auf Medien gemacht. Deshalb hatte er mehr oder weniger die Medien in seiner Hand. Er hatte das Militär in seiner Hand, was er wirklich richtig stark gemacht hatte.
Also das bedeutet im Prinzip, dass die Medien nicht die Macht darüber haben, zu berichten, was eigentlich passiert ist, sondern sie mussten sich nur im Interesse von al-Assad richten, oder?
Ganz genau. Das heißt, sie führen nichts anderes aus, außer Propaganda, die Assad möchte. Und 1970 kam es dann zu einer Anfrage von dem syrischen Präsidenten zu Hafez al-Assad, 5 Panzer gegen den Krieg gegen Israel zu schicken. Und Assad hat das ganz, ganz stark abgelehnt. Und deshalb gab es dann auch eine Parteisitzung oder allgemein eine Sitzung von allen mächtigen Leuten, die in Syrien entscheiden durften, ob al-Assad in seiner Macht bleibt. Und die Mehrheit von ihnen hat gegen al-Assad abgestimmt. Sie wollten, dass er rausgeht. Aber das war schon zu spät, denn Assad hat einen Putsch Versuch gestartet natürlich.
Und viele von diesen Ministern wurden dann ermordet, gefoltert und gefangen genommen.
Und als er die Macht ergriffen hatte, das war mit Panzern, die hat er in die Hauptstadt Damaskus geschickt. Und das war während diese Sitzung stattgefunden hat. Und jetzt war es so, dadurch, dass er wirklich niemanden hatte, der irgendwas gegen ihn sagen konnte, weil er alles schon umgebracht hat, konnte er eine neue Verfassung schreiben und er war dann dort als Präsident angedacht. Und im Militär hatte er alle Führer liquidiert und Alawiten eingestellt. Alawiten sind mehr oder weniger diese Minderheit in Syrien, beziehungsweise machen sie 10-12% der Bevölkerung momentan aus.
Okay.
Und sie haben sich vom Islam abgespalten. Jetzt können wir mal ganz, ganz kurz einen Einblick in den Islam werfen, weil das ist ganz, ganz wichtig, um nachzuvollziehen, was überhaupt im Nahen Mittelosten passiert. Es ist zwar zwischen der Bevölkerung allgemein so, dass niemand sich aufgrund der Religion hasst, aber die Religion wird natürlich als politisches Machtmittel benutzt, um irgendwelche Verbündnisse zu schaffen und so weiter. Deshalb ist es so, dass es erstmals die Sunniten gibt. Das ist die mehr oder weniger Mehrheit der Muslime in Syrien. Die Sunniten sind die Menschen, die einfach an den Islam glauben, der durch Mohammed prophezeit wurde und gleichzeitig auch daran glauben, dass die Machtweitergebung im Kalifat, also das Kalifat ist das Königreich mehr oder weniger vom Islam, nachdem Mohammed gestorben ist. Dort gab es dann Regierungen oder beziehungsweise Führer und die wurden dann mehr oder weniger ausgewählt von bestimmten Leuten und die Sunniten sind einverstanden mit dem, was passiert ist. Jetzt gibt es die Schiiten. Die Schiiten, das ist dann zum Beispiel die Regierung, die im Iran ist, die sind zum Beispiel Schiiten und die befürworten dann mehr oder weniger, dass Ali, also der Cousin von Mohammed, direkt die Macht hätte bekommen sollen, nachdem Mohammed gestorben ist. Das heißt, sie wollen, dass die Macht in der Familie von Mohammed bleibt. Und dann später, also vor ungefähr 1000 Jahren, kam es dann zu einer Spaltung von einer Untergruppe der Schiiten und die haben sich dann letzten Endes zu den Alawiten entwickelt. Die Alawiten, die vergöttlichen mehr oder weniger Ali. Und das Alawitentum ist eigentlich jetzt nicht so stark bekannt, weil die Alawiten geben recht wenig darüber preis. Deshalb kann ich persönlich jetzt nicht ganz so viel dazu sagen. Aber das, was ich auf jeden Fall dazu sagen kann, ist, dass die Alawiten in Syrien, die haben sich zu den Schiiten bekannt, denn Hafez al-Assad hätte nicht Präsident sein können, außer er wäre Muslim gewesen und eigentlich sogar Sunnit. Denn das stand in der Verfassung. Als er die Verfassung geändert hat, hat er geschrieben, dass man nicht mehr ein Sunnit sein muss, sondern nur noch ein Muslim. Und dann hat er mit Iran verhandelt, mit den schiitischen religiösen Männern, also den Scheichs. Und die haben dann mehr oder weniger anerkannt, dass Alawiten zu den Schiiten gehören. Aber wenn du jetzt allgemein guckst auf die Alawiten, die es so weltweit gibt, es gibt welche in der Türkei und auch ganz, ganz viele in Deutschland. Und wenn du die jetzt fragst, ob sie denken, dass sie zu den Muslimen gehören, dann würden sie eher Nein sagen. Das liegt daran, dass sie keine politischen Vorteile davon bekommen, wenn sie sagen, ja, wir sind keine Muslime, wir sind unsere eigene Religion. Und das kann man ganz, ganz leicht daran festhalten, dass es im Islam nur einen einzigen Gott gibt. Beziehungsweise gibt es keine Trinität, wie im Christentum. Was genau die Trinität ist, das erkläre ich jetzt nicht. Aber dort gibt es halt so Jesus, den Heiligen Geist und Gott. Und dasselbe gibt es dann im Alawitentum. Denn es gibt Ali, Gott und dann den Heiligen Geist oder so. Und das widerspricht schon dem Islam. Und daher sind sie eher nicht Muslime. Und daher ist es so, dass die Alawiten mehr oder weniger heute als eine Gruppe von den politischen Machthabern in Syrien angesehen werden. Und die haben dann auch wirklich hohe Stellungen im Militär bekommen, auch in der Regierung. Und deshalb waren Alawiten dann mehr oder weniger die Machthaber in Syrien.
Ja, also um das kurz zusammenzufassen, Alawiten, Schiiten und Sunniten sind einfach verschiedene Gruppierungen, die in Bezug auf zum Islam verschiedene Ansichten haben.
Ganz genau. Und die werden jetzt als Machtwaffe gegeneinander benutzt. Eigentlich gab es, wie ich schon erwähnt habe, keine Probleme zwischen den verschiedenen Religionen und Ethnien. Aber als das Assad-Regime an die Macht gekommen ist, hat es diese Ethnien nun mal zu sich benutzt. Und die Assads waren jetzt Alawiten. Diese Schwachstelle von den Alawiten, dass sie mehr oder weniger nicht derselben Religion angehören wie die Mehrheit der Sunniten. Oder auch, dass es zum Beispiel Christen gibt. Die Christen machen zum Beispiel 9-10% der Bevölkerung aus. Und dann gibt es noch auch die Kurden, welche eine Minderheit in Syrien sind und auch 9-10% ausmachen.
Jetzt ist es so, dass das Assad-Regime sich die Diversität von Syrien zunutze macht, indem es Angst in die Seelen von den verschiedenen Ethnien hineinpflanzt, dass die Mehrheit, nämlich die Sunniten, sie von ihrer Freiheit abhalten werden und dass sie ohne Al-Assad in einer Diktatur unter den Sunniten leben werden und es damit zu Zwängen kommt, die die Christen nicht wollen, die die Kurden nicht wollen und die die Alawiten nicht wollen.
Und jetzt gehen wir mal kurz weg von der Religion und schauen mal ganz, ganz kurz auf die Muslimbrüderschaft, die, naja, wie es im Namen steht, heißt es ja hier auch Muslimbrüderschaft, das heißt, sie werden irgendetwas mit Islam zu tun haben. Jetzt ist es so, dass Erdogan, Jamal Abdel Nasser, Hamas, Taliban und auch Al-Qaida, die stammen alle von der Muslimbrüderschaft ab. Und das zeigt schon, dass es nicht wirklich etwas Leichtes ist, das Ganze zu beschreiben. Aber das, wie wir erstmal darüber reden können, ist es, dass es von Muslimen ausging. Und jetzt ist es so, dass die Muslime wollen unter einer Flagge leben. Und das ist mehr oder weniger eine politische Bewegung oder Partei, die sich zusammengebaut hat. Und Hassan al-Banna war in Ägypten und der hat die ganze Bewegung gestartet. Er war ein sehr, sehr guter Redner und hat das vielen Menschen in seiner Umgebung vorgestellt. 1936 konnte er damit 500.000 Menschen mehr oder weniger zu dieser Bewegung bringen. Und 1936 gab es auch die Revolution in Palästina, wo sie aktiv wurden und dort als politische Aktivisten gedient haben, wodurch sich ihre Zahl verfünffacht hat. Und dann sind auch viele Menschen aus anderen Ländern reingekommen und so weiter. Und Hassan al-Banna wurde dann in 1949 ermordet. Und die muslimischen Brüder konnten dabei dann nicht mehr zusammen eingehalten werden in einem einzigen Bündnis. Deshalb gab es dann die von Ägypten, die waren dann auf einmal alleine und die in den anderen Ländern dann auch. Nun ist es in 2011 zum Sturz von dem Diktator in Ägypten gekommen und die Muslimbruderschaft, also die Partei, hat mit über 50% der Stimmen dort gewonnen. Und dann hat dieser Präsident von Ägypten so ein Verteidigungsminister eingestellt, der Sisi heißt. Und der hat ihn dann geputscht und jetzt ist er halt mehr oder weniger an der Macht gekommen und hat die Muslimbrüderschaft zu einer Terrorgruppe erklärt. Und ich kenne zum Beispiel eine Person hier in Deutschland, die vor 8 Jahren oder so hierher gekommen ist und sie ist aus Ägypten. Und diese Person hat sich dann mehr oder weniger hier der deutschen Staatsbürgerschaft beworben und hat sie dann auch bekommen letzten Endes. Aber weil sie die ägyptische Staatsbürgerschaft nicht mehr ablegen musste, damit sie die deutsche bekommt, wurde sie beschuldigt, zur Muslimbrüderschaft zu gehören. Und deshalb darf sie die Person auch nicht mehr zurück nach Hause und auch ihre Familie sehen. Und jetzt ist es so, dass die Muslimbruderschaft eine Partei mit viel Unterstützung im Volk von Syrien vorfand. Und die Partei hatte nichts anderes vor als den Sturz von Assad. Wir reden jetzt gerade über die 80er. Und es war nicht bekannt, wer wirklich mitmacht bei der Partei. Deshalb gab es viele Gefangene, die einfach gefangen genommen wurden, weil man den Verdacht hatte, dass sie zur Muslimbruderschaft gehören. Und die wurden dann gefoltert, ermordet und auch mit der Todesstrafe umgebracht. Und jetzt ist es so, dass diese Gruppe mit Gewalt an die Macht kommen wollte. Und deshalb gab es Terroranschläge. Und die Gruppe hat sich auch Mujahideen genannt. Jetzt möchte ich über das Wort Dschihad reden, ganz, ganz kurz. Dschihad hat im Arabischen eigentlich eine ganz positive Konnotation, denn es bedeutet, dass man im Namen von Gott oder unter seinen Regeln für etwas kämpft. Und allgemein kann alles, was ein Mensch tut, was moralisch vertretbar ist, als Dschihad erdacht werden. Und dass man jetzt das Wort nimmt und Dschihadisten mit dem beschreibt, ist eigentlich mehr oder weniger eine sehr, sehr negative Konnotation für etwas, was eigentlich ganz, ganz gut ist. Weil Dschihad kann zum Beispiel sein, dass ein Arzt Patienten behandelt, damit sie leben können und etwas Gutes für die Welt tun können. Oder es kann sein, dass man lernt, um sein Land aufzubauen. Ja. Und so weiter und so fort. Aber jetzt gibt es natürlich diese Dschihadisten oder diese extrem islamischen Gruppen, die diese Worte wirklich mehr oder weniger verschmutzen. Jedenfalls kam es 1980 zu einem Attentatversuch in Damaskus von den Muslimbrüdern. Dabei gab es einen Typen, der mit Al-Assad oder Hafez al-Assad in einem Raum saß. Und diese Person hat dann eine Bombe auf den Boden geworfen, woraufhin sich ein Alawit auf diese Bombe warf, um Al-Assad zu beschützen, also Hafez al-Assad. Und dieser Alawit ist dann natürlich gestorben. Ein anderer Mensch, ein Sunnit, hat die Person, die die Bombe auf den Boden geworfen hat, welcher von den Muslimbrüdern ist, umgebracht. Und dieser Alawit, der sich eigentlich für Al-Assad geopfert hat, was denkst du, wäre denn eine gute Lösung für den, dass man den mehr oder weniger ehrt?
Vielleicht, dass man ihm ein Denkmal macht?
Und genau das ist nicht passiert. Hafez al-Assad wollte nicht, dass er mehr oder weniger den Alawiten irgendetwas schuldet. Er wollte denen zeigen, dass sie ihm was schulden, mehr oder weniger. Dass sie für ihn kämpfen müssen, weil er sie vor den Sunniten beschützt. Und das wird später zu einem Problem, wie wir sehen, denn in der Nacht darauf kam es zu einem Attentat, beziehungsweise, oder nicht ein Attentat, sondern ein Massenmord. Und dieser Massaker, der fand in einem Gefängnis statt. Es gibt in Tadmor ein Riesengefängnis. Und dann kam es mehr oder weniger zu einem Angriff von den Sarayat al-Difa, was mehr oder weniger die Verteidigungskohorten sind. Diese sind Alawiten, die von der Sowjetunion trainiert wurden. Und die dürfen dann auch nur von dem Bruder von Hafez al-Assad, ja, mehr oder weniger benutzt werden. Und die sind deutlich besser ausgerüstet als alle anderen militärischen Gruppen. Und nur Alawiten dürfen halt mehr oder weniger bei denen teilnehmen. Diese Gruppe jetzt, also die Verteidigungskohorten, angeführt von Rafat al-Assad, dem Bruder von Hafez al-Assad, sind zu diesem Gefängnis in Tadmor gegangen und haben dort die Sunniten dort komplett ermordet. Das waren 1100 bis 2000 Menschen, die sie umgebracht haben, und damit haben sie einen systematischen Mord an Sunniten von Alawiten gemacht. Das, was sie damit erreichen wollen, ist, dass die Sunniten einen Hass auf die Alawiten entwickeln. Das haben sie auch gemacht, indem sie zum Beispiel in den Gefängnissen, also im selben Gefängnis jetzt, haben sie Zellen für Alawiten und Zellen für Sunniten. Und die Zellen für Alawiten, die sind deutlich, deutlich angenehmer als die von Sunniten. Darüber reden wir gleich nochmal. Und das Problem ist jetzt, dass die Alawiten, die durften jetzt, oder die wurden erlaubt, den Sunniten Schaden anzurichten. Das heißt, also alle waren Verbrecher dort, nehmen wir jetzt mal ganz, ganz kurz an. Und die Alawiten durften einfach zu den Sunniten hingehen und die schlagen. Und dadurch wurden die Alawiten dann weniger gefoltert. Aber auf Kosten der Sunniten natürlich. Und das alles entwickelt wirklich einen Hass auf die Alawiten von den Sunniten. Und daher ist es so, dass die Alawiten dann immer mehr und mehr Angst entwickeln, von den Sunniten beherrscht werden, weil sie dann wissen, dass die Sunniten sie dann, naja, mehr oder weniger töten und einen Massenmord begehen, genauso wie die Alawiten das mit den Sunniten angestellt haben. Und das ist jetzt halt mehr oder weniger das Problem. Und als die Alawiten jetzt fertig waren, also diese Verteidigungskohorten fertig waren mit dem Angriff, sind sie dann ganz einfach zurückgegangen nach Damaskus, haben dort gefrühstückt, ganz, ganz normal, so ein fettes Frühstück, und eine Dankrede gehört von dem Anführer dort. Und Das Problem jetzt mit den Muslimbrüdern, das ist natürlich, oder das hat sich da nicht eingestellt, sondern es ist weitergegangen. Denn in einer Nacht kommt es in der Stadt Hama. Hama ist eine, naja, die viertgrößte Stadt in Syrien. Sie liegt zwischen Aleppo und Damaskus, so ziemlich, auf derselben Autobahn mehr oder weniger. Es gibt die Autobahn M5 und die leitet einen direkt von Damaskus nach Aleppo und die fährt einfach dann direkt durch Hama. Und Hama ist eine Stadt mit Sunniten zum größten Teil. Und die Sunniten waren natürlich dann, ich habe ja gesagt, dass sie begeistert waren von der Muslimbrüderschaft. Und deshalb gab es dann dort auch einen Anschlag auf Alawiten. Wo Alawiten, also das waren nicht normale Alawiten irgendwelche, sondern das waren jetzt eher die militärischen Offiziere, die dort dann ermordet wurden, weil man mehr oder weniger ein freies Land ohne der Diktatur von dem Militär haben wollte. Das Assad-Regime zeigte jetzt gar kein Interesse daran, die Muslimbrüder aus der Stadt zu vertreiben, sondern das, was es machte, war einfach, es hat die Stadt belagert. Also es hat die Stadt mit Panzern umzingelt und ungefähr 3 Wochen Luftangriffe auf die Stadt gestartet. Mit normalen Zivilisten reden wir gerade. Mit normalen Schulen, mit normalen Krankenhäusern. Stell dir das einfach vor, dass eine Stadt belagert wird, obwohl du eigentlich nichts damit zu tun hast. Und dann wirst du einfach bombardiert von der Luft. Dabei sind 20 bis 30.000 Menschen umgekommen, die ein ganz normales Leben haben. Und das Dumme ist jetzt halt, die syrische Bevölkerung hat nichts dagegen gemacht, weil alle so dolle Angst hatten, dass sie selbst umgebracht werden und dass ihre Stadt genauso belagert wird. Und stell dir vor, dass einfach eine Stadt sowas ertragen muss oder eine ganze Bevölkerung und dass sie nichts sagen. Du musst dir dann vorstellen, was für ein Geheimdienst da am Operieren ist. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, dass ich es kurios finde, dass die syrische Bevölkerung oder die Generationen vor meiner und vor der, die die Revolution gestartet hat, nichts dagegen unternommen haben. Wenn du verstehst, was ich meine. Weil ein Massaker an 20.000 bis 30.000 Leuten und eine Belagerung von einer viertgrößten Stadt, heißt ja schon eine Ansage. Und Rafat al-Assad hat dort auch von einem echten Krieg gesprochen. Das heißt, dass er keine guten Intentionen hatte. Und das ist nur, oder das sind jetzt nur 2 von ganz, ganz vielen Massakern, die auch begangen worden sind.
Und im Zuge dieser ganzen Massaker ist zum Beispiel auch ein Witz entstanden in der Stadt Hama. Der lautet so viel. Es kam ein Offizier des Regimes zu einem Verdächtigen, der angeblich der Muslimbrüderschaft angehört. Dieser der Zivilist, also der angeblich der Muslimbrüderschaft angehört hat, hat zu dem Offizier gesagt, bitte bring mich nicht um, ich habe ein 14 Monate altes Kind und ich möchte nicht, dass dieses Kind zu einem Waisenkind wird. Der Offizier nimmt seine Pistole, schießt das Kind ab und dann den Vater. Und das zeigt auch zum einen, dass die Menschen dort sehr, sehr viel Schmerzen hatten. Aber damit man mit diesen Schmerzen umgeht, muss man irgendwo auch Humor erfinden, weil Humor ist eine der Arten, mit der Menschen am besten mit solchen Schmerzen bzw. chronischen Schmerzen umgehen können. Und gleichzeitig zeigt das auch, was für ein Maß das Regime an Terror verbreitet hat. Und das ist dann auch Wahrheit, weil in solchen Witzen steckt nun mal die meiste Wahrheit drin und die Angst, die die Bevölkerung hatte.
Jetzt möchte ich mal ganz, ganz kurz über die Familie al-Assad reden und was da eigentlich vorging jetzt oder woher sie überhaupt kommen. Die Familie al-Assad hieß einst nicht wirklich al-Assad, sondern sie hieß al-Wahsh mit dem Nachnamen. Und al-Wahsh, also so kurios es auch zu scheinen sein mag, bedeutet Bestie. Und ich weiß jetzt nicht ganz, ganz genau, warum sie diesen Namen hatten oder ob das ein Zufall ist oder so. Aber es ist jetzt auf jeden Fall so, dass sie so diesen Namen getragen haben. Und 1927 hat dann der Vater von Hafez al-Assad den Namen von al-Wahsh zu al-Assad geändert.
Warum?
Ich glaube, das hat er daran gemacht. Also ich habe gelesen, dass er angeblich sehr, sehr beliebt war in der Stadt, in der er gelebt hat. Und das war al-Qaddaha. Über die reden wir später nochmal. Und die Menschen haben ihn dann dort al-Assad genannt. Und deshalb hat er dann den Nachnamen umgeändert. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du dich fühlen würdest, wenn du die Bestie mit Nachnamen heißt. Und jetzt ist es so, dass die Mutter von Hafez al-Assad, die war eine Putzkraft, mehr oder weniger. Ihr Vater hat sie als Sklavin an eine reiche Familie verkauft. Und diese reiche Familie, also naja, ein Mann hat sie mehr oder weniger gekauft und der hat sie dann, naja, geschwängert. Und dann hat er sie zurück nach Hause geschickt zu ihrem Vater, weil es ihm zu peinlich war, dass er mit einer Putzfrau irgendwie verheiratet werden wollte. Beziehungsweise wollte das seine Familie nicht, dass er sie heiratet. Und jetzt ist es so, dass sie nach einigen Jahren den Vater von Hafezel Assad geheiratet hat. Und dann haben sie halt ihr Kind auf die Welt gebracht. Und danach ist es so, dass sie auch von ihrem Mann verkauft wurde als Sklavin zu einer anderen Familie. Und sie sollte jede 2 Monate zurück zu Al-Qadaha kommen, damit er sie sehen kann. Und ich möchte mir nicht vorstellen, was das für eine familiäre Situation sein muss oder in was für einer Armut man sein muss, dass man als Tochter verkauft wird und dann als Frau. Und Hafez al-Assad meinte, dass er ganz, ganz viel Leiden davon getragen hat. Das legitimiert natürlich nicht das, was er später macht, oder also die Massaker, die er begangen hat zum Beispiel. Aber wir sehen das jetzt natürlich. Und das, was man auch sagen muss, ist, dass die Familie, bei der seine Mutter gearbeitet hat, also zu der seine Mutter als Sklavin mehr oder weniger verkauft wurde, die hatte er eliminiert, nachdem er an der Macht gekommen ist. Als Rache, mehr oder weniger. Oder damit es nicht viral geht, dass seine Mutter eine Putzkraft war. Genau, und das zeigt einfach mal ganz, ganz kurz, dass die Familie wirklich ein Problem mehr oder weniger hat im geistlichen Sinne. Ich meine, er hat eine Familie liquidiert, damit es nicht herausgeht, dass seine Mutter eine Putzkraft war, weil das ihm zu peinlich ist. Und das sehen wir auch später. Zum Beispiel gab es, also Rafat war ja sein kleinerer Bruder und dieser hat einen Putschversuch auf seinen Bruder gestartet, okay? Diese Sarayata Difa oder die Verteidigungskohorten, über die haben wir ja vorhin geredet, die hat Rafat al-Assad schon vor der Machtnahme von seinem Bruder Hafez al-Assad bekommen und die hat er dann seitdem mehr oder weniger trainiert von der Sowjetunion und er hat sie richtig stark bewaffnet und so weiter. Und deshalb hatte er so ziemlich das stärkste Militär. 1993 war Hafez al-Assad krank und Rafat al-Assad hat einfach die Macht übernommen. Okay? Er hat zum Beispiel Fotos von sich in der Hauptstadt überall hingepackt. Er hat mit Sarayat al-Difa, also die Verteidigungskohorten, die Stadt geplündert. Er hat denen gesagt, ihr habt jetzt 3 Nächte, alles zu plündern, was ihr wollt. Und nach 3 Tagen möchte ich von niemandem mehr hören, dass er arm ist. Wenn ich das höre, dann wird die Hand abgehakt. Und danach ist es so, dass er mit Panzern in die Hauptstadt einmarschiert ist, damit er diesen Putsch macht. Und das Problem wurde erst dann gelöst, als Hafez al-Assad mehr oder weniger wieder etwas gesund war und Rafat zu ihrer Mutter genommen hat. Also Rafat und Hafez sind zu ihrer Mutter gegangen und haben das dann dort abgesprochen. Und das ist ganz, ganz kurios. Und jetzt ist es halt so, dass Rafat al-Assad, der wurde natürlich nicht bestraft, wie man das normalerweise tun würde, wenn jemand etwas gegen Hafez al-Assad sagt. Aber er wurde nach Frankreich geschickt, beziehungsweise erstmal zur Schweiz und dann später nach Frankreich. Und dort sollte er dann sein ganzes Leben verbringen und er lebt bis heute. Also in Frankreich lebt er, denke ich, jetzt nicht mehr, weil ein Gerichtsprozess gegen ihn geht, aber darüber rede ich gleich nochmal. Und als er aus Syrien rausgegangen ist, hat er 200 Millionen US-Dollar von Libyen genommen. Ich weiß nicht genau, was Libyen damit zu tun hat und warum Libyen ihm 200 Millionen Dollar gegeben hat, aber die hat er genommen. Er hat natürlich auch deutlich mehr Geld genommen, da man sehen kann, an dem Geld, was er hier in Europa investiert hat, in Häusern zum Beispiel, ist deutlich über 200 Millionen US-Dollar. Es kratzt also von dem, was bekannt ist, an die 700 Millionen US-Dollar. Und deshalb wurde er in Frankreich aufgrund von Geldwäsche, Stehlen von Volkseigentum Syriens, Steuerumgehungen und so weiter 2016, es wurde ein Gerichtsprozess gegen ihn gestartet. Und dann 2020 kam raus, dass er 4 Jahre ins Gefängnis kommen muss aufgrund von Geldwäsche. Das Ganze wurde aber natürlich umgangen. Es wurde behauptet, dass er innere Blutungen hat und deshalb im Krankenhaus ist. Und die Wahrscheinlichkeit darauf ist recht gering, dass das passiert ist, während das Gerichtsprozess gegen ihn rausgekommen ist. Und momentan weiß man jetzt nicht unbedingt genau, wo er lebt. Nun dürfen wir aber ein bisschen weiter in die Zeit voranschreiten und zur Weitervererbung der Macht. Denn im Jahr 2000 ist Hafez al-Assad gestorben und es musste jemand die Macht übernehmen. Aber kurz davor, also als er gestorben ist und bevor es zur Machtübernahme kam von Bashar al-Assad, war es so, dass die Menschen systematisch gezwungen wurden, auf die Straße zu gehen und zu weinen, weil Hafez al-Assad gestorben ist. Und da vor 6 Jahren der älteste Sohn von Hafez al-Assad, der eigentlich die Macht übernehmen sollte, gestorben ist, der hieß Basil, und über den reden wir gleich auch nochmal, in einem Unfall verunglückt ist, ist es so, dass sein jüngerer Bruder Bashar al-Assad aus London zurückgekommen ist, der Medizin studiert hat, um mehr oder weniger die Macht zu übernehmen. Das heißt, von 1994, also dem Tod von Basil, bis 2000 hatte Bashar al-Assad Zeit, sich auf die Machtübernahme vorzubereiten. Und er war da wirklich weder, also 1994 war er wirklich weder bekannt noch signifikant für irgendjemanden. Man hat ihn auf Videos gesehen, auf denen er mehr oder weniger von den Menschen ignoriert wurde, die zu der Bestattung gegangen sind und so weiter. Nun ist aber im Jahr 2000 Hafez al-Assad gestorben. Und eben in der Verfassung von Syrien steht, dass man erst Präsident sein darf, wenn man 40 Jahre alt ist. Ratet mal, wie alt Bashar al-Assad war? Natürlich nicht 40 Jahre oder mehr. Er war 34. Und dann wurde eine neue Verfassung für ihn entwickelt. Und ratet jetzt mal, ab welchem Alter man Präsident sein darf. Oh, 34. Da hatte aber Bashar al-Assad ganz, ganz viel Glück gehabt. Und da hat der Zufall ein bisschen zu viel nachgeholfen, würde ich behaupten. Mit der Machtübernahme von Bashar al-Assad wurden dann weitere Merkmale, die früher in der Region vorhanden waren, weitergesetzt. Denn das, was man also einmal sagen muss, ist, dass Hafez al-Assad und sein Bruder Rafat al-Assad mehr oder weniger einen Good- oder Bad-Cop gespielt haben. Da war Hafez al-Assad eher so der Good-Cop, er war ja an der Macht, die Bevölkerung sollte ihn mögen, und Rafat al-Assad war derjenige, der die Sarayat al-Difa, also die Verteidigungskohorten, besaß und die Geheimdienste führte ein bisschen. Und daher hatten alle Angst vor ihm. Deshalb war er der Bad Cop. Und das würde natürlich auch weitergesetzt. Denn, also die Verteidigungskohorte wurde auch aufgelöst, als Rafat al-Assad weggegangen ist. Sie wurde zur 4. Division von den Geheimdiensten so oder vom Militär. Und diese 4. Division, die wurde dann von dem jüngeren Bruder von Bashar al-Assad, der heißt Maher al-Assad, übernommen. Und das war dann sozusagen der neue Bad Cop. Und der Good Cop war dann wieder Bashar al-Assad. Damit man mehr oder weniger immer noch diese, naja, Spannung erzeugt, dass die Menschen wirklich Angst haben sollen vor dem, wer an der Macht ist und so weiter. Und sie sollen auch ein bisschen glücklich sein, dass Bashar al-Assad an der Macht ist und dafür nicht Rafat al-Assad.
Okay, kannst du noch einmal kurz alle Assads irgendwie nennen und was sie alles gemacht haben?
Das ist eine gute Frage eigentlich. Also, ganz, ganz oben haben wir jetzt Hafez al-Assad, das ist der Älteste, der Vater, der diesen Putsch gemacht hat gegen Abdel Nasser und der Verteidigungsminister war, um später dann an die Macht zu kommen. Sein jüngerer Bruder war Rafat al-Assad, der hat dann seinen eigenen Bruder später putschen wollen, aber später ist er ja nach Frankreich gegangen. Und der Sohn von Hafez al-Assad, der Älteste, der nicht gestorben ist, ist Bashar al-Assad, okay? Und der hat die Macht übernommen, nach dem Tod von seinem Vater. Sein jüngerer Bruder, der war Maher al-Assad, und der hat die 4. Division übernommen, die Angst und Schrecken einschüren sollte in die syrische Welt. Und der Bruder, der verstorben ist, ist Basil al-Assad, okay? Über diesen Basil al-Assad reden wir dann nochmal jetzt. Okay, also, als Bashar al-Assad noch gelebt hat, gab es einen Mann namens Adnan Qassar, der ihn besiegt hat in einem Ritterwettbewerb mehr oder weniger oder Kampf. Und da war es so, dass dieser Kampf international war. Und Bashar al-Assad hat sich gedemütigt gefühlt. Aber er hat sich dazu nicht kundgegeben, als Adnan ihn gefragt hat. Und das, was er gemacht hat, war später zu sehen. Denn eines Morgens ist Qassar zu seinem Pferdestall gekommen, um seine Pferde zu betrachten, und da kamen 2 bewaffnete Männer. Die haben eine Bombe genommen und in seine Tasche gelegt, um ihn dafür zu beschuldigen. Deshalb haben sie, oder okay, also er hat nicht die Bombe, so wenn du verstehst, was ich meine. Das war nicht seine, sondern die haben sie in seine Tasche gelegt, damit sie ihn beschuldigen, dass er irgendeinen Terroranschlag plant und oder so. Und deshalb hat ihn der Geheimdienst genommen, und in dem Geheimdienst wurde er natürlich gefoltert. Da wurde an einem Tag, also am Morgen, sein Ohr durchbohrt und damit sein Trommelfeld geplatzt. Und in der Nacht, also in derselben, wurden dann seine Zähne rausgeschlagen und sein Unterkiefer auch gebrochen. Und er war dann für 21 Jahre verhaftet worden. Und kurz, also natürlich wusste er nicht, warum er verhaftet wurde. Das, was mit ihm passiert ist, ist, er hat 3 Papiere bekommen und sollte auf allen 3 unterschreiben. Aber er wusste nicht, worauf er unterschrieben hat. Er hat einfach nur weiße Papiere bekommen und sollte darauf unterschreiben. Und das, worauf er unterschreibt hat, waren mehr oder weniger die Gründe, warum er verhaftet wurde. Und dazu zählen zum Beispiel der Versuch, Basel zu töten und ihn publicly zu blamieren. Also, ja, öffentlich. Genau, dankeschön. Und nach einem Jahr, also nachdem dieser Adnan Basel verhaftet wurde, ist Basel gestorben. Und die haben dann Basel wieder genommen und ihn gefoltert. Und er wusste nicht, warum er gefoltert wurde. Er hat dann einen Insassen gefragt, warum er oder ob er irgendwas weiß. Und dann hat er ihm gesagt, dass Basel gestorben ist. Und stell dir dann vor, er wird gefoltert, obwohl er eigentlich nichts mit dem Tod von Basel zu tun hat. Und jetzt wird es so dargestellt, als ob er ihn umgebracht hätte.
Er hat eigentlich im Prinzip gar nichts damit zu tun. Er hat ja nur in einem Kampf irgendwie gewonnen gegen ihn und ihn nicht irgendwie geschädigt, aber er wurde trotzdem inhaftiert und gefoltert.
Genau. Und dass man dann nochmal gefoltert wird, nur weil Basel einfach so durch einen Unfall gestorben ist, ist ja eine Respektlosigkeit an sich selbst. Und er wurde, du musst dir vorstellen, 21 Jahre von seinem Leben wurden verschwendet.
Das zeigt einfach diese Brutalität von diesem Assad-Regime.
Ja, und eigentlich ist es ja so, dass man in einem Land Sportler ehrt und denen auch zeigt, ihr seid ein Stolz für unsere Nation. Aber hier, wenn du besser bist als das Regime, dann kommst du nicht wirklich weit. Jetzt reden wir mal ganz, ganz kurz über eine Person, die in den Gefängnissen von Hafez al-Assad gelebt hat. Okay? Diese Person heißt Michel Kilo. Und er ist im Sahel geboren worden. Sahel, das sind die 2 Provinzen von Latakia und Tartus. Und die liegen an der Mittelmeerküste von Syrien. Und das ist auch eine bergige Region. Die Region war zur Regierungszeit von Hafez al-Assad noch sehr, sehr weit zurückentwickelt. Also da gab es wenig Bildung, sie war sehr, sehr altmodisch und die Menschen waren sehr, sehr weit an der Armut, weil die Alawiten hatten damals ja nicht so viel Macht. Die haben sie erst wirklich bekommen mit Hafez al-Assad und, naja, dem Ausnutzen durch seine Milizen bekommen oder dem Militär. Und er ist mit dem Gedanken aufgewachsen, dass man wirklich von den sozialen Umständen begrenzt ist. Und es gab dann wenig Verkehrsmittel. Es gab aber so ein, naja, ein kleines Auto mehr oder weniger, worauf 20 Personen dann gefahren sind. Und diese 20 Personen, davon waren einige im Auto und andere über dem Auto, also auf dem Dach vom Auto. Und da wurden sie dann angehalten. Er war dort mit seinem Vater. Und dann kam ein Offizier und hat seinem Vater: Wie erlaubst du es dir, das Gesetz zu brechen und in solch ein Auto zu fahren? Und der Vater antwortete dann darauf: Wie erlaubst du es dir, nicht mehr Verkehrsmittel für 300.000 Einwohner zu verschaffen, als dieses alte Auto und hier einfach herumzusitzen? Der Vater wurde dann einfach gefangen genommen für 10 Tage, obwohl er auch ein Mitarbeiter im Militär war. Und das zeigt einfach, wie der Hass im Regime wirklich dargestellt wird. Es ist einfach so, dass wenn man wirklich ein kleines Problem mit jemandem hat, dann kann man diese Person in einen Kerker reinpacken und für mehrere Jahre dort lassen, ohne dass die Person überhaupt gefragt wird, wer sie ist. Und das ist das Schlimme daran. Jeder kann das machen, was er will, als ob man einfach in einem Wald leben würde. Und sie haben, also Michel Kilo jetzt, der hat in einem Dorf gelebt. Und alle Häuser waren einfach aus Ton, also aus richtig armen Materialien, und die Häuser waren zum Beispiel einsturzgefährdet oder was auch immer. Es gab nur einen Offizier im Dorf und dieser hatte ein Haus aus Stein und das war luxuriös für die Verhältnisse. Und dann gab es für das ganze Dorf nur einen einzigen Lehrer und dieser Lehrer ist aus einem anderen sehr, sehr weiten Dorf gekommen, wo er 2 Stunden hingebraucht hatte und hat 5 Klassen gleichzeitig unterrichtet. Und Michel Kilo hat den sehr dolle geliebt, weil dieser Lehrer, der war sehr, sehr nett, hat bei den Prüfungen auf sie gewartet, also auf seine Schüler, und hat denen immer gefragt, wie es denen geht und so weiter. Und nun ist es so, dass Michel Kilo nach Deutschland gekommen ist und hier studiert hat. Er hat auch zum Beispiel die DDR miterlebt und hat gesehen, wie groß der Unterschied war zwischen Kommunismus und der westlichen Welt. Und jetzt ist es halt so, dass er zurück nach Syrien gegangen ist für eine kurze Zeit und er hat dort seinen Lehrer getroffen. Er hat seinen Lehrer gefragt, was aus Syrien geworden ist. Und dieser Lehrer war einer Partei angeschlossen. Ich denke, es sind die Muslimbrüder. Und dort ist es dann so, dass Michel Kilo mehr oder weniger Berichte für eine Zeitung veröffentlicht hat. Und dort war er mehr oder weniger oppositionell. Und dann wurde er inhaftiert. Und er wurde aufgrund von drei angeblichen Straftaten inhaftiert. Einmal waren es die, dass er zu der Opposition angehört hatte von Hafez al-Assad. Dann, dass er ein französischer Journalist, also für die Franzosen gearbeitet hat als Journalist. Und dass er für die Opposition geschrieben hat.
Also es gab damals eine Opposition, also eine Partei, die gegen al-Assad war?
Oder? Genau, die Muslimbrüder.
Okay.
Genau, hauptsächlich. Mhm. Also es gab bestimmt auch andere. Und jetzt ist es halt so, dass er sagen musste, wo ein Freund von ihm war, der auch bei der Opposition war. Und er wusste, wo er ist. Und im Geheimdienst hat er aber gesagt, ich habe Angst vor euch, aber ich habe nicht so viel Angst vor euch, wie wenn ich vor dem Spiegel stehe und mir in die Augen schaue und mir sage, dass ich ein Verräter bin. Und dann wurde er genommen und gefoltert. Die Foltermethode, die bei ihm angewendet wurde, war, dass er stehen musste. Und wenn er steht, dann wird er geschlagen, bis er wieder aufsteht. Er hat am Ende um die 72 Stunden gestanden und ist am Ende in Ohnmacht gefallen. Und das war im Massegefängnis, also in der Nähe von Damaskus. Und im selben Gefängnis hat er dann einen 17-Jährigen gehört oder gesehen, mehr oder weniger, der auf einer Liste mit Todesstrafe stand. Und jetzt gucken wir uns mal, also was würdest du denken, dass die Todesstrafe verdient? Eigentlich sagt man ja, dass man den Muslimbrüdern angehört.
Ja.
Genau. Aber das ist es nicht. Dieses Kind war eine Geisel, weil sein Vater sein Vater gehörte den Muslimbrüdern an, der ist aber geflüchtet und dann wurde dieser Sohn als Geisel genommen. Und es gibt einfach keine Untersuchungen, die das Militär mit diesem Kind gemacht hat oder mit allgemein irgendeiner Geisel, sondern die wird einfach dort festgehalten bis, ja, irgendwann. Und man weiß nicht wieso, man weiß nicht den Namen, einfach nur die Geisel ist da. Und am Ende wurde dieses Kind umgebracht und Michel Kilo hat dabei gehört, wie man Allahu Akbar gerufen hat, bevor man gestorben ist. Und das hat ihn sehr, sehr traurig gemacht.
Was bedeutet das?
Allahu Akbar bedeutet, Gott ist der Große.
Ah.
Und das sagt man einfach mehr oder weniger als Opposition zu Hafez al-Assad, weil er ist ein Diktator und er sieht sich mehr oder weniger als die göttliche Figur an. Mhm. Es wurde später in Gefängnissen zum Beispiel gefragt, wer ist dein Gott? Und wenn man nicht Bashar al-Assad bzw. Hafez al-Assad gesagt hat, kommt drauf an, in welcher Zeit wir uns jetzt bewegen, dann wurde man einfach gefoltert. Und das wollte man natürlich nicht. Aber am Ende hat man dann Allahu Akbar als mehr oder weniger Ausruf verwendet. Und später war es dann so, dass Michel Kilo in dem Gefängnis mehr oder weniger mit einem Wächter ein bisschen befreundet war. Und befreundet meine ich, dass sie ab und zu geredet haben. Michel Kilo hat ihm seinen Namen gesagt und dieser Wächter mochte ihn dann ein bisschen, er kannte ihn vorher. Und jetzt ist es halt so, dass dieser Wächter hat dann Michel Kilo genommen in eine Gefängniszelle und hat ihm dann gesagt, erzähl diesem Kind eine Geschichte. Und das Kind, das saß dort mit einer 27-jährigen Frau, ungefähr, also jetzt weiß man, dass sie 27 Jahre alt ist. Und sie hat dieses Kind in der Zelle auf die Welt gebracht. Und dann hat er angefangen mit, es war einmal ein Vogel. Dann hat ihn dieses Kind angeguckt und hat ihn gefragt, was ist ein Vogel? Michel Kilo meinte dann, er fliegt von Baum zu Baum. Das Kind hat gefragt, was ist ein Baum? Und da fing es dann mit der Herausforderung für Michel Kilo an. Er konnte es mental nicht mehr aushalten und ist dann zu dem Soldaten gegangen oder zum Wächter gegangen und hat ihn gefragt, ob er raus kann, weil er es nicht aushält. Und er hat dann gefragt, was eigentlich die Mutter hier macht. Und die Mutter ist nichts anderes als eine Geisel für ihren Vater, der nach Oman geflohen ist, weil er ein Muslimbrüder ist. Das heißt, dass die Mutter eigentlich gar nichts damit zu tun hat. Und genauso wenig dieses Kind, was in der Zelle ist. Und das zeigt nicht nur die Brutalität von den Menschen, die für das Regime gearbeitet haben, sondern wie weit sie sich es auch erlauben, unschuldige Menschen als Tiere darzustellen und einfach in solche Kerker einzusperren.
Ja, also das war ja die, die Menschen, die unterdrückt wurden, das war ja auch die Generation deiner Eltern. Haben die das irgendwie besonders wahrgenommen?
Ja, das haben meine Eltern wahrgenommen. Meine Mutter war da jetzt nicht unbedingt sehr, sehr doll aktiv, aber mein Vater hat einmal gefragt, also in Syrien siehst du eigentlich so ziemlich überall Bilder von dem Diktator. Und da hat er gefragt, warum ist das Bild von dem Diktator über der Flagge von Syrien? Weil eigentlich steht ja nichts über die Nation. Und also er hat das in seiner Freundesgruppe gesagt. Und jetzt ist es so, dass du niemanden vertrauen kannst in Syrien. In Syrien gibt es ein Sprichwort, das heißt, die Wände haben Ohren. Das bedeutet, dass alles abgehört wird. Und auch selbst wenn du denkst, dass manche Menschen Freunde sind, wenn er zum Beispiel neidisch auf dich ist, zum Beispiel weil du ein bisschen bessere Noten als ich hast, kann ich zum Geheimdienst gehen und sagen, Samad hat das und das über euch gesagt, obwohl du das nicht gesagt hast. Mhm. Und dann wirst du inhaftiert. Und das hat jemand bei meinem Vater gesagt. Und mein Vater wurde jetzt nicht vom Geheimdienst genommen, aber er wurde immer, während er zur Praxis gehen wollte, hat ihn der Geheimdienst gerufen.
Also er war Arzt.
Genau. Und der hat ihn dann gerufen und dann musste er zu denen hingehen. Und die haben dann mit ihm geredet und ihn dann mehr oder weniger genervt. Deshalb ist er dann für ein Jahr nach Russland geflohen und als er zurückgekommen ist, war das dann mehr oder weniger vergessen. Aber es hätte auch deutlich schlimmer ausgehen können. Nun gehen wir dann wieder ein bisschen weiter in der Zeit und reden mal über eine Abteilung, die nicht allzu lange her entstanden ist. Und diese Abteilung von dem Geheimdienst ist die Abteilung der First Lady. Die First Lady ist mehr oder weniger die Frau von dem Diktator Syriens und die heißt Asma al-Assad. Dabei ist es so, dass ein Mensch oder ein Mann allgemein, der ein Programm auf einem Fernseher für Syrien macht, der geht rum und guckt sich ärmere Menschen an, okay? Und diese ärmeren Menschen, die zeigen ihm, wie dolle sie leiden und dann gibt er ihnen ganz, ganz wenig Geld. Also gerade so viel, dass sie sich vielleicht einen Hamburger oder so davon holen können. Also wirklich vielleicht 3-4 Euro, die er denen gibt. Und jetzt ist es so, dass dieser Mann aber auch ein Restaurant besitzt. Und dieses teilt er sich mit Asma al-Assad. Dieses Restaurant, also dort drin zu essen, kostet 20 bis 30 Euro. Und 20 bis 30 Euro sind nichts anderes als der Gehalt von einem Menschen, der bei der Regierung eingestellt ist. Und die Abteilung von diesem Geheimdienst ist eine der gefährlichsten, weil wenn du da reinkommst, dann kommst du auch nicht mehr raus, bis du das machst, was die First Lady möchte. Da ist es so, dass die Unternehmer, also sie nimmt hauptsächlich Unternehmer und packt sie in das Gefängnis rein, wenn sie nicht zahlen bzw. ihr einen Teil von ihrem Unternehmen geben. Und momentan jetzt zum Glück nicht mehr, aber früher gab es 3400 Unternehmer, die bei ihr in diesem Geheimdienst eingesperrt waren. Und es kam immer wieder zu neuen Branchen, in denen sie sich eingemischt hat und sie wollte möglichst viele Unternehmen haben, von denen sie auch wirklich etwas bezieht. Dabei wollten sie möglichst viel Geld von diesen Unternehmen abzocken und wenn das Unternehmen nicht zugestimmt hat, beziehungsweise nicht genug Geld hatte, um das denen zu geben, weil ich meine nun mal, wenn dein Unternehmen, sagen wir mal, 3-4 Millionen Euro wert ist, und du ein Viertel von dem abgeben musst, also 1 Million Euro, die hast du ja normalerweise nicht auf der Hand als Unternehmer, weil du die ja investiert hast. Und dadurch werden einfach komplette Haushalte komplett auseinander zerrissen und die Menschen oder Unternehmer kommen ins Gefängnis. Und wenn einer dann raus möchte, dann oder raus kann, weil er das Geld jetzt zur Verfügung gestellt hat oder gegeben hat, dann muss er 5 Namen von weiteren Unternehmern geben, die eine Geldsumme bezahlen können. Und das hört nicht da auf, denn wenn die First Lady einen Deal mit jemandem eingehen möchte, dann ist es so, dass sie zu einem kommt, zum Beispiel du bist jetzt ein Unternehmer, dann fragt sie dich, ob sie mit dir kooperieren kann. Das heißt, sie bekommt einen Teil deiner Gewinne und ist wahrscheinlich auch ein Teil von deinem Unternehmen. Und dafür ist es dann so, dass du unfaire Deals mit ihr eingehen kannst. Und diese unfairen Deals bedeuten zum Beispiel, dass du keine Zölle bezahlen musst, keine Steuern. Und dadurch kannst du diese Branche komplett übernehmen und du wirst zu einem Monopol. Das heißt, du gewinnst auf jeden Fall, wenn du mit ihr eingehst. Sie hat diese Chance natürlich auch genutzt, um syrische Produkte, die man früher in Syrien gewohnt war, im Ausland zu exportieren, also zum Beispiel jetzt nach Europa oder den USA, an Geflüchtete, die dort dann untergekommen sind und diese Produkte nicht mehr genießen können, weil sie nicht mehr in ihrem Heimatland sind. Ein Beispiel von einem Unternehmer, der noch vor der Revolution ein Unternehmen hatte, ist Riyad Saif. Und Riyad Saif hatte ein Unternehmen oder eine Fabrik, in der er hochwertige Kleidung anfertigte, sowas wie Anzüge. Und Adidas hat dann mit ihm kooperiert und die haben auch ein Franchise eröffnet in Syrien. Und er war halt mehr oder weniger von einem sehr, sehr armen Haushalt und hat das alles hart erarbeitet und sich mehr oder weniger etabliert. Und er wurde auch ins Parlament gewählt, zweimal. Das zeigt einfach, dass er wirklich ein guter Mensch ist, der mehr oder weniger sein Volk im Gewissen hat, denn er hat 2001 gegen die Regierung gesprochen, weil sie Handy-Deals, also von Telefonen, abgelehnt hatte, obwohl das Ganze 7 Milliarden US-Dollar in das Land bringen konnte. Und dazu hat er Papiere veröffentlicht und hat gesagt, dass das Assad-Regime die Wirtschaft zerstört. Das hatte zur Folge, dass er festgenommen wurde und enteignet wurde. Und das zeigt einfach, wie brutal diese Geheimdienste sind, dass auch die First Lady sowas hat und dass nicht nur die Männer unbedingt daran beteiligt sind, sondern dass die ganze Familie wirklich mehr oder weniger geistig absolut unmoralisch handelt. Und jetzt springen wir dann wieder ein bisschen weiter in die Zeit zur Revolution. Nachdem Hamza al-Khatib jetzt gestorben ist, kam es ja zu den Demonstrationen, die den Sturz vom Assad-Regime verlangt haben. Diese Demonstrationen, die erste von denen war übrigens in Damaskus, die wurden von dem Regime mit Militär runtergeschlagen. Dabei wurden Zivilisten getötet, es gab Schüsse auf Zivilisten und es sind viele Menschen gestorben, nicht mal wenige. Und in der Stadt Hama, über die wir geredet haben, wenn du dich daran erinnerst, gab es eine berühmte Figur, nämlich der heißt Ibrahim al-Qashush. Ibrahim al-Qashush war mehr oder weniger ein Sänger, der für die Revolution gesungen hat, und er hatte eine wirklich starke Stimme, die viele Menschen überzeugt hat von ihm. Er ist auf die Straßen runtergegangen mit den ganz vielen Menschen und es gab wirklich Demonstrationen, wo 500.000 Menschen auf der Straße waren. Du musst dir vorstellen, das ist 5-mal so viele Menschen, wie teilweise auf die Demonstrationen von der AfD gegangen sind, obwohl Aleppo eine deutlich kleinere Stadt ist als Hama eine deutlich kleinere Stadt ist als Hamburg oder Berlin. Und jetzt ist es halt so, dass dieser Al-Qashush, der wurde dann von dem Regime verfolgt. Das, was passiert ist, die haben ihn durch ihren Geheimdienst bekommen und sie haben, weil sie so blutrünstig sind,
seine Kehle aufgeschnitten
und die dann halt aus seinem Körper genommen und ihn umgebracht. Und du musst dir vorstellen, was das für eine Bedeutung hat. Das soll die Menschen wirklich mit Angst füllen, irgendetwas gegen das Regime zu machen. Und jetzt ist es halt so, dass die Demonstrationen immer mehr und mehr wurden und viele von den Soldaten, die eingesetzt wurden, gegen die Zivilisten und Demonstrationen haben gesagt, nee, wir machen da nicht mit, wir treten aus der Armee aus, und es wurde die Freie Syrische Armee gebildet. Und diese Armee sollte am Anfang einfach nur zum Schutz der Demos dienen, aber das hat sie natürlich nicht getan, weil sie später zum Kampf gegen das Regime benutzt wurde. Und sie haben ihre Waffen gehabt, weil sie natürlich Ex-Soldaten waren, aber gleichzeitig haben sie auch Waffen kaufen können von dem Regime selbst. Du musst dir vorstellen, das Regime ist so korrupt, dass die Menschen, die dafür arbeiten, bereit sind, ihre Waffen zu verkaufen. Der Konflikt ist dann auf jeden Fall immer weiter fortgeschritten und es sind neue Gruppierungen dazu gekommen, zum Beispiel Jabhat al-Nusra oder Nusra-Front. Die waren mehr oder weniger islamistisch. Sie hatten einen islamistischen Ursprung, denn sie stammen aus der Al-Qaida. Und sie haben dann später gewechselt aufgrund von dem Führer von denen, Abu Muhammad al-Jolani, momentan auch mit dem richtigen Namen Ahmad al-Shar. Der hat sie dann mit zum IS geführt. Sie waren dann Mitglied vom IS und später sind sie dann wieder zurück zur Al-Qaida gegangen. Und irgendwann haben sie gesagt, okay, jetzt sind wir wieder alleine. Also ja. Dann haben sie eine eigene Armee gebildet und HTS gebildet, Hayat Tahrir al-Sham.
Also die Al-Qaida war die Gruppe, die Osama bin Laden angehört hat, der 2001
den Anschlag in den USA. Ganz genau. Und jetzt ist es so, dass es auch deutlich mehr Gruppierungen gab. Also wenn ich über die Freie Syrische Armee rede, dann rede ich nicht über die Freie Syrische Armee, sondern ich rede über ganz, ganz viele Untergruppierungen, die Waffen haben und das Ziel haben, das Assad-Regime zu stürzen. Jetzt ist es so, dass eigentlich ist die Freie Syrische Armee eine Armee, die wirklich einfach nur das Ziel hat, das Assad-Regime zu stürzen. Zumindest war es am Anfang so. Dann wollte das Assad-Regime aber Propaganda vertreiben. Und damit es das tun konnte, hat es Islamisten befreit aus den Gefängnissen, die es hatte, und hat ihnen gesagt, okay, ihr geht jetzt, geht in die Freie Syrische Armee oder ihr geht sonst wo, macht irgendwelche Gruppierungen, damit wir die Revolution als Terror beschreiben können und damit sie vom Ausland bekämpft wird. Und nun möchte ich zu einer Geschichte kommen von jemandem, der in der Revolution tätig war, nämlich Mashal Temo. Mashal Temo ist ein Kurde, der 2004 Demonstrationen für Kurdenrechte ausgeübt hat, denn in Syrien waren Kurden mehr oder weniger total eingeschränkt. Die durften zum Beispiel, also manche von denen, durften nur bis zur 6. Klasse in die Schule gehen und sogar recht viele waren dies. Gleichzeitig hatten Kurden dann keinen syrischen Pass, das heißt, sie durften nicht ins Ausland und waren damit nationslos. Mashal Temo hat nun für diese Rechte gekämpft der Kurden, die in Kraft treten sollten. Und er war ein Aktivist und deshalb wurde er verfolgt, weil das mehr oder weniger gegen die Ideologie des Regimes anging. 2005 wurde er nochmal komplett, vom Geheimdienst entführt und dort verschwand er dann. Er wurde aufgrund von Verletzung der Würde des Staates und Destabilisierung der nationalen Einheit für 3 Jahre eingesperrt. Als er später rausgekommen ist, kam es dann zum arabischen Frühling und zu diesen Demonstrationen und er hat sich dann diesen Demonstrationen angeschlossen. Er hat diese Demonstrationen natürlich unterstützt, auch unter den Kurden war er ganz, ganz beliebt und er hat einfach gezeigt, dass es keinen Unterschied macht, ob man ein Sunnit, Kurde, was auch immer ist. Hauptsache, man hält zusammen als syrische Nation, um diesen Diktator loszuwerden. Das, was später aber passiert ist, ist, dass, im Dezember 2011 ist er leider gestorben aufgrund von einem Attentat, durch das Regime natürlich, wo er und sein Sohn gestorben sind. Und es wurden 15 Schüsse auf ihn gefeuert. Also das Regime möchte einfach, dass er stirbt. Und aufgrund von seinem Tod gab es landesweite Demos, die stattgefunden haben. Und das zeigt einfach, wie traurig so etwas ist. Im Gegensatz zu ihm gab es dann kurdische Streitkräfte. Denn in Syrien gibt es um die 2 Millionen Kurden. Und die haben sich natürlich ausgelegt und haben dann ihre eigenen Gruppen gebildet, damit sie mehr oder weniger eine Nation bilden können. Und auch im Konflikt war involviert Iran, die 2013 Syrien helfen wollten mit der Hisbollah. Die Hisbollah ist eine Miliz, von der ganz viele von euch vielleicht schon durch den Israel-Palästina-Konflikt gehört haben. Iran ist ja ein schiitisches Land und Hisbollah, die sind auch schiitisch. Und in den letzten ein paar Jahrzehnten an die Macht gekommen im Libanon und wurden von dem Assad-Regime und auch von Iran unterstützt. Deshalb war es dann so, dass Iran dem Assad-Regime mehr oder weniger geholfen hat, mit der Hilfe von der Hisbollah, Schiiten aus dem Irak und dann noch Schiiten aus Afghanistan und auch Pakistan. Und als Saudi-Arabien das gesehen hat, sagten sie sich so, nein, das können die doch nicht machen. Saudi-Arabien muss dann auch seine Macht im Nahen Mittelosten beibehalten. Und jetzt gibt es dann so einen Krieg, mehr oder weniger, also so einen kalten Krieg zwischen Iran und Saudi-Arabien. Und der wird dann in Stellvertreterkriegen ausgeführt. Und eins dieser Stellvertreterkriege war dann in Syrien. Das heißt, Saudi-Arabien hat dann sunnitische Kräfte, in dem Falle Rebellen, ausgerüstet, damit sie Iran das Leben schwerer machen. Jetzt war es so, dass durch die Hilfe von der Hisbollah und vom Iran konnte das Assad-Regime ganz, ganz viele Grauntaten tun. Eins davon war das Massaker in Hayat Tadamon. Das ist ein Stadtteil in Damaskus. Es gibt dort einen Typen im Regime, der heißt Amjad Youssef und der hat für die Geheimdienste gearbeitet und er wollte sich für seinen Bruder rächen. Sein Bruder ist gestorben bei Kämpfen im Militär auf der Seite des Assad-Regimes und dort hat er dann im April 2023 Menschen auf der Straße entführt, also ganz, ganz normale Zivilisten. Stell dir vor, wir gehen zum Beispiel zum Rewe oder Lidl, holen uns irgendwas zu trinken oder so. Dann kommt einer, packt dich wirklich, macht dir die Augen zu, bindet deine Hände und deine Füße, schmeißt dich in einen Graben und dann werden einfach Feuerschüsse auf dich gefeuert. Und danach werden Reifen angezündet und du wirst verbrannt. Und damit man das Ganze deckt, hat man diesen Graben wieder zugeschüttet und die ganze Fläche, um die das stattgefunden hat, bombardiert, damit man nicht herausfindet, ob da irgendwo ein Massengraben ist. Bei dieser Grautat sind 280 Menschen ums Leben gekommen. Und das ist nur eins von ganz, ganz vielen Beispielen, die passiert sind. Die zeigen, wie grauenhaft die Menschen sind, die für das Assad-Regime gearbeitet haben. Und was für dumme Sachen sie sich da einreden. Weil sein Bruder gestorben ist, rächt er sich an Zivilisten. Das ist kaum zu denken. Das ist dasselbe, was Hitler getan hat. Nur vielleicht auf einer etwas kleineren Skala.
Und wie hat man das dann herausgefunden mit dem Graben?
Also man hat das gesehen, weil sie haben Videos gefilmt davon und sie haben das gepostet, weil sie so stolz darauf sind, dass sie das gemacht haben. Ja. Und er hat auch selbst gesagt, krass. Ich bin stolz darauf, dass ich mich für meinen Bruder gerecht habe. Nun ist es halt so, dass man, also ja, das war jetzt 2013 und 2014 ist dann der IS mehr oder weniger in Syrien reingekommen über den Irak. Der war natürlich auch 2013 da, aber 2014 fange an, mehr oder weniger verstärkt da zu sein. Und der IS, der wird auch im syrischen oder im arabischen Raum als Daesh genannt. Das Daesh-Regime besteht halt aus Islamisten, die auch im syrischen Volk nicht wirklich gemocht sind. Aber eine wichtige Frage ist eigentlich, wie finanzieren sich diese Islamisten? Sie sind eigentlich nichts anderes als eine große Mafia. Sie klauen das Öl von den Ländern, in denen sie sind. Das sind hauptsächlich jetzt Irak und Syrien. Dann verkaufen sie es und sie verlangen dann auch Steuern von den Menschen, die dort leben. Zum Beispiel, wenn du Geld von deiner Bank abhebst. Und eigentlich hat ja die IS damit gar nichts zu tun. Dann musst du denen aber trotzdem was geben. Wenn du 5 Schafe besitzt, dann musst du denen 1 geben. Und so weiter und so fort. Sie haben auch Bänke überfallen und haben dann das Eigentum von Menschen geklaut. Sie haben auch Human Trafficking betrieben, also Menschen einfach verkauft wie Sklaven. Und dann haben sie ganz viele Razzia durchgeführt über allen möglichen Dörfern und haben alle möglichen Gegenstände geklaut, wie zum Beispiel Autos und so weiter. Und das ist ja nichts anderes als eine Mafia. Und sie waren auch in dem Dorf, aus dem ich mehr oder weniger stamme, beziehungsweise meine Mutter. Dort haben sie dann auch ganz, ganz komische Dinge getan, die sich nicht mit dem Islam erklären lassen. Und da ist es dann halt so, dass der Islam eigentlich manchmal die Todesstrafe beinhält. Ja, aber sie haben diese Todesstrafe so erweitert. Sie haben sie eingesetzt für Dinge, die eigentlich nicht mal halb so oder gar nicht mal bestraft werden unbedingt. Aber nur, weil sie es das nicht wollten. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben Menschen die Köpfe abgehakt, an ihre Autos von hinten auf ein Seil gelegt und dann sind sie damit durch Dörfer gefahren. Stell dir das einfach vor. Was müssen sich bitte die Kinder denken, die das einfach sehen? Vor ihrem Haus oder so. Ich weiß nicht, was das überhaupt bedeuten soll. Das sind einfach Menschen, die absolut keine Ahnung haben, was sie tun. Und der IS konnte gerade an so viel Macht gewinnen, weil die jungen Menschen, die in diesen Gegenden gelebt haben, die waren sehr, sehr ungebildet. Also die gingen nicht zur Schule, die wussten gar nichts über die Welt. Und dann wurden sie einfach von dem IS indoktriniert. Und im Islam gibt es etwas, naja, wenn man stirbt, während man Dschihad betreibt, also wenn man für Gott kämpft im Namen von Gott, dann geht man ins Paradies. Und das haben sie so weit ausgenutzt, dass sie den Menschen gesagt haben, stirbt doch einfach, ist okay, euer Leben ist wertlos, ihr könnt einfach sterben und dann kommt ihr ins Paradies, was wollt ihr mehr? Und sie haben die Menschen wirklich auf solch ein Level runtergeschraubt, dass die Menschen einfach das gemacht haben. Und das haben sie vor allem auch mit viel, viel jüngeren Menschen gemacht. Also mit 14 oder 13. Ja. Und sie hatten auch einfach das Geld, was andere Menschen oder was andere Gruppierungen nicht besaßen. Und deshalb erschienen sie vielversprechend für diese Menschen. Aber im Dorf von meiner Mutter wurde das Ganze zum Beispiel recht schnell befreit, also innerhalb weniger Wochen. Und es wurde dann später hauptsächlich von den Kurden bekämpft, in den Gebieten, in denen es ist. Die USA hat die Kurden unterstützt, damit sie den IS aus Syrien raustreiben und der IS wurde allgemein auch vom Regime bekämpft. Also das war dann die Priorität, möglichst des IS rauszuhalten. Und bis 2017 ist er mehr oder weniger aus Syrien raus verschwunden. Und 2019 wurde dann auch der Anführer von denen, Abu Bakr al-Baghdadi, getötet unter Donald Trump. Und vor ein paar Tagen, also vor 2, 3, wurde auch der neue Anführer oder der, der jetzt an der Macht war, von der USA getötet in Deir ez-Zor, also in der Provinz. Und jetzt ist es so, dass das Regime auf das IS konzentriert war und die Kurden dann auch. Und Russland und die USA haben sich zusammengetan, um über die Konflikte zu reden. Und sie haben sich geeinigt, dass der Euphrat, das ist ein Fluss, der recht berühmt ist eigentlich durch seine antike Historie, der wurde dann mehr oder weniger als Grenze zwischen dem, zwischen der Sowjet- oder der Russland-kontrollierten Seite, die dem Assad-Regime gehörte, und der Kurden-kontrollierten Seite, die den USA mehr oder weniger gehörte. Und so wurde Syrien unterteilt. Und dann gab es noch die Türkei, die ein bisschen Angst hatte von den Syrern, von den Kurden. Und deshalb haben sie Syrer aufgestockt, also Sunniten, wie die FSA, also die Freie Syrische Armee, damit sie einfach gegen die Kurden kämpfen und Gebiete zurückerobern. 2015 war das Regime am Verlieren und kurz vor dem Fallen. Also die Menschen standen kurz vor Russland und haben fast gewonnen. Dann hat das Regime aber etwas gemacht, was das Blatt komplett gewendet hat. Am September 2015 ist Bashar al-Assad nach Russland gegangen und hat für Russlands Hilfe gebeten, da das Regime über 70% des Landes nicht mehr besaß. Russland hat infolgedessen Flugzeuge nach Syrien geschickt, die angeblichen Terrorismus bekämpfen sollen. Und die Flugzeuge wurden nicht unbedingt nur zur Bekämpfung vom IS benutzt, sondern auch für die Belagerung in Aleppo. Und über die möchte ich jetzt kurz reden. Die Belagerung von Aleppo war einfach ein Kampf oder somit ziemlich der entscheidendste Kampf zwischen der Freien Syrischen Armee und auch al-Nusra-Front und auch dem Regime. Dieser Kampf fand von 2012 bis 2016 statt. Und im Juli 2016 kam es dann zu dem endgültigen oder zur endgültigen Belagerung von Aleppo. Das heißt, dass das Regime die Streitkräfte von der Freien Syrischen Armee umzingelt hat und die bis Dezember belagert hat. Das heißt, dass die Menschen dort keine Nahrung mehr hatten, keine Medikamente, kein gar nichts. Und die Krankenhäuser und Schulen wurden systematisch von Russland angegriffen. Es gab um die 31.000 Tote in diesem Kampf und die Kurden, die waren auch in diesem Kampf mehr oder weniger beteiligt. Sie besaßen kleine Teile von Nord-Aleppo, haben der Freien Syrischen Armee teilweise geholfen, teilweise mit denen aber auch gekämpft. Und als die Freie Syrische Armee da mehr oder weniger abgegangen ist, in 2016, am Ende von dem Jahr, sind die Kurden bis 2018 geblieben im Nord von Syrien. Das heißt, sie haben nicht gegen dem Regime gekämpft. Und das bedeutet letzten Endes, dass die Kurden kein Interesse daran haben, dass das Assad-Regime gestürzt wird, sondern dass das Assad-Regime vielleicht an der Macht bleibt, aber hauptsächlich die Kurden bekommen einen neuen Staat. Ich rede jetzt nicht unbedingt über alle Kurden, sondern ich rede hauptsächlich hier über die Partei, die regiert. Das ist die SDF, Syrian Democratic Forces. Und das ist eine kurdische Gruppierung, die momentan auch die Macht hält in den kurdisch besetzten Gebieten, die im Osten vom Euphrat liegen. Über die reden wir dann später nochmal. Aber ganz wichtig ist hier festzuhalten, dass die Kurden oder das SDF nicht unbedingt das Regime bekämpfen wollte, sondern einfach nur ein eigenes Land kreieren wollte. Samad hat jetzt einen Film geguckt namens Für Summer. Und den hast du, also der Film geht halt hauptsächlich um die Belagerung von Aleppo von einer Journalistin. Mhm. Und willst du gerne mal darüber erzählen, was du in dem Film gesehen hast, wie es auf dich eingewirkt ist und so weiter?
Gerne. Im Film ging es um eine Frau namens Ward. Sie war eine Journalistin zur Zeit der Belagerung und die allermeisten Szenen bestanden aus Videoaufnahmen von Wards Kamera. Sie ist eine der Personen, die in Aleppo trotz der gezielten Bombenangriffe von Russland blieb, und der Film spielte zu einem großen Teil in einem Krankenhaus, wo ihr Mann Hamze als Arzt arbeitete. Der Film zeigte hautnah das physische und emotionale Leid der syrischen Bürger in Aleppo.
Es gab viele Szenen, in denen man das Krankenhaus völlig überfüllt mit Verletzten sah und es überall Blut gab. Eltern beteten vergeblich für ihre toten Kinder und Kinder trauerten über ihre toten Eltern. Ich persönlich fand am erschreckendsten, dass alle Szenen wirklich echt waren und der Realität entsprachen, was das Ganze nur noch trauriger machte. Für Sama endet damit, dass die Rebellen Russland und das Assad-Regime nicht besiegen können und die Stadt evakuieren müssen.
Das, was jetzt mit Wad und ihrem Mann Hamza el-Khatib passiert ist, ist auch mit vielen anderen Menschen passiert. Und als ich den Film auch zum ersten Mal geguckt habe, war ich wirklich entsetzt, weil Aleppo ist eigentlich auch meine Stadt, in der ich geboren bin. Und mein Vater hat damals geweint laut meiner Mutter. Ich kann mich nicht unbedingt daran erinnern. Vielleicht hat er das auch nicht vor uns gemacht. Aber es ist auf jeden Fall eine große Narbe für uns alle, die gewesen ist, weil es haben wirklich viele Menschen ihr Leben dafür geopfert, dass man gewinnt. Und am Ende hat man das Ganze auch verloren. Das ist natürlich jetzt nicht nur mit Aleppo passiert, sondern auch mit Homs und mit vielen anderen Städten. Homs ist übrigens die drittgrößte Stadt in Syrien. Sie liegt zwischen Hama und Damaskus. Diese Straße, die von Damaskus nach Aleppo führt, auf der liegt dann auch Homs. Aber Homs ist dann so zwischen Hama und Damaskus und Hama liegt ja zwischen Aleppo und Damaskus. Genau.
Neben Samad und mir hat sich eine Freundin von uns namens Marwa den Film auch angeguckt und ihre Meinung dazu geäußert. Und ich würde die gerne hier einblenden, ganz kurz.
Also ich persönlich finde, dass die Bilder und die Szenen, die während des Krieges aufgenommen wurden, eine zutiefst erschütternde Realität zeigen. Sie dokumentieren eine zerstörte Stadt, das ständige Leben in Angst und die verzweifelten Versuche der Menschen, ihre Familien unter extremen Bedingungen zu schützen. Und besonders erschüttert hat mich jedoch die unvorstellbare Gewalt, die unschuldige Menschen erleiden mussten und all das aufgrund des grausamen Handelns eines einzigen Diktators. Der Film verdeutlicht zudem eindringlich die Vielzahl der Opfer, die auf brutale und unvorstellbare Weise getötet wurden, und diese Szenen zeigen einfach, wie jede Spur von Menschlichkeit in den Taten dieses Mannes fehlte, denn das, was die Menschen in Syrien durchmachen mussten, ist nichts weniger als ein absoluter Albtraum. Und es ist für mich persönlich unfassbar, dass ein Diktator sein eigenes Volk so brutal und ohne jegliche Mitgefühl behandeln konnte. Und zudem verdeutlicht der Film auf erschreckende Weise, welche verheerenden Auswirkungen die Tyrannei eines Einzelnen auf das Leben von Millionen von Menschen haben kann. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Film mehr ist als nur die Aufzeichnung eines Krieges. Er ist ein Appell an die Welt, sich gegen solche Unmenschlichkeit zu stellen. Und er erinnert uns eindringlich daran, dass wir niemals die Augen vor solchen Gräueltaten verschließen dürfen.
Und jetzt ist es so, dass wir uns das Ganze weiter angucken. Ab dem Dezember 2016 ist die Situation dann mehr oder weniger gleich geblieben in Syrien. Das Regime hat fast alles wieder eingenommen, was es hatte. Zwar gab es die Kurden, die im Osten vom Euphrat alles hatten. Und dann gab es noch, HTS. Und auch die Freie Syrische Armee, die hatten dann Gebiete im Norden. Teilweise waren diese Gebiete von der Freien Syrischen Armee kontrolliert, weil die Türkei ihnen Militärwaffen zur Verfügung gestellt hat, damit sie gegen die Kurden ankämpfen. Gleichzeitig gab es die HTS-Miliz, die in Idlib stationiert war. Idlib liegt westlich von Aleppo, genau. Und es ist dann mehr oder weniger die Stadt von den Revolutionären geworden. Idlib war auch von der Freien Syrischen Armee besetzt worden, aber die Sache ist halt, die Freie Syrische Armee hatte deutlich weniger Supporter als HTS, beziehungsweise hatten sie auch deutlich weniger finanzielle Mittel. Deshalb haben ganz, ganz viele Soldaten, die eigentlich für die Freie Syrische Armee gekämpft haben, gewechselt und sind zu HTS umgegangen. Daher würde ich auch sagen, es mag sein, dass HTS islamistisch erscheinen mag aufgrund ihrer Geschichte bzw. ihren Führern. Aber es ist viel, viel mehr eine Rebellenmiliz, die für die Syrer gekämpft hat und die auch ihr Gut im Gewissen hatte. Deshalb würde ich sie momentan jetzt noch nicht unbedingt beurteilen, weil wir haben noch nichts viel von ihr gesehen. Gleichzeitig muss man auch sagen, dass es einige Komplikationen gab in der Regierung von Idlib durch HTS, aber Das kann man jetzt immerhin, wie gesagt, noch nicht komplett beurteilen, weil wir nicht ganz genau wissen, wie es bei einem ganzen Land aussieht, wie HTS sie regieren wird oder ob auch HTS sie regieren wird, weil HTS wurde oder wird momentan aufgelöst auf Antrag von den USA. Nun würde ich gerne eine weitere kriminelle Tat des Regimes betrachten, und zwar der Einsatz von chemischen Waffen. Denn chemische Waffen wurden erstmals im Ersten Weltkrieg eingesetzt, in den Gräben oder beziehungsweise Stellungskriegen, wo Soldaten in den Gräben waren, und dann hat man Gas freigelassen, damit das Gas in das andere Graben reingeht von dem Gegner, und dann hat es die mehr oder weniger umgebracht. Und in Syrien wurde das auch benutzt vom Regime. Es wurde 300 Mal gegen Zivilisten und Soldaten von der anderen Seite eingesetzt. Hauptsächlich wurden Sarin und Chlorgas eingesetzt. Und das Ganze fand statt von 2012 bis 2019 statt. Viele, die pro Assad waren, haben die Islamisten beschuldigt und gesagt, dass die Islamisten diese Gase gegen sich selbst eingesetzt haben, damit sie das Assad-Regime beschuldigen können, wodurch ein Eingriff von den USA und Saudi-Arabien ermöglicht wird. Das Ganze stimmt aber natürlich nicht. Und das hat zu ganz, ganz viel Desinformation geführt und auch dazu geführt, dass die USA deutlich weniger eingreifen konnten, als sie es gerne getan hätten. Denn sie haben eine dunkle Geschichte mit den Gaswaffen. In dem Krieg zwischen Iran und Irak hat die USA Irak unterstützt, damals Saddam Hussein, und der hat die chemischen Waffen genutzt gegen Iran. Die USA haben dagegen aber nichts gesagt und deshalb wollten sie sich diesmal etwas mehr zurückhalten. Eins der schlimmsten Angriffe oder der chemischen Angriffe von dem Regime fand in der Ruta statt. Die Ruta ist dann mehr oder weniger das Gebiet um Damaskus, ein Gebiet darum. Und es sind dabei 300 bis 1700 Menschen ums Leben gekommen. Und das ist der schlimmste Angriff, der seit dem Iran-Irak-Krieg passiert ist. Der damalige US-Präsident Obama hat sich auch zu dem Ganzen geäußert und hat gesagt: "The images from the massacre are sickening." Und damit zeigt er einfach, wie schlimm die Situation ist, wenn der US-Präsident das auch sagt. Teilweise sind Kinder, die nach dem Ganzen geboren sind, also in den Gebieten, wo mit Giften gearbeitet wurde, sind Kinder geboren worden, die handicapped waren. Du musst dir einfach vorstellen, du kannst nichts dafür und du wirst als Kind geboren, das behindert ist, nur weil das Regime chemikalische Waffen eingesetzt hat. Und bis 2014 sollten eigentlich alle chemischen Waffen zerstört worden sein, laut dem Regime. Und dazu wurde auch eine UN-Konvention und so weiter eingelegt. Am Ende war das aber das Ganze nur eine Lüge, denn es wurde ja, wie gesagt, bis 2019 benutzt. Und dann können wir über Weiteres reden. Denn die Ökonomie in Syrien, die war wirklich stark am Sinken. Es gab sehr, sehr viele Sanktionen gegen das Land. Es war das drittmeist sanktionierteste Land der Welt, nach Russland und Iran. Und das zeigt einfach, dass die Ökonomie wirklich am Leiden war.
Also Sanktionen, nochmal, das sind einfach wirtschaftliche Maßnahmen, die eingeführt werden gegen ein Land, weil sie irgendein Verbrechen gemacht haben, um sie zu bestrafen sozusagen.
Ganz genau. Und jetzt ist es halt so, dass das Regime nicht wirklich eine Methode ansah, wie es wirklich an Geld gewinnen konnte. Aber die 4. Division, also das, was früher Sarayat al-Difa oder die Verteidigungskohorten waren unter Rafat al-Assad, sind jetzt die 4. Division, die unter Maher al-Assad, also dem kleinen Bruder von Bashar al-Assad, sind. Und die dürfen praktisch, das ist die einzige Militärdivision, die überall hinwandern darf, okay? Und daher hatten sie mehr oder weniger mehr Rechte. Und das, was sie gemacht haben, war es dann, Drogen zu verkaufen. Sie haben Captagon produziert in Syrien. Und für viele Milliarden Euro oder Dollar überall auf der Welt hin transportiert. Also von Malaysia nach Saudi-Arabien bis nach Jordanien. Überall wurde Captagon von Syrien aus entdeckt. Und auch jetzt, als Syrien befreit wurde, hat man ganz, ganz viele Fabriken gesehen. Mit Millionen oder Milliarden von kleinen Tabletten. Und das sind einfach Drogen. Das zeigt einfach auch, dass Syrien oder das Regime ist nichts anderes als eine Mafia. Genau wie das IS. Ich verstehe nicht genau, warum es nicht als eine Terrororganisation anerkannt wurde vom Westen. Und wenn wir jetzt mal ganz, ganz kurz weitergehen würden, dann können wir sehen, dass die Situation in Syrien gleich geblieben ist, wie sie war. Aber nicht für alle, denn es gibt einen syrischen Helden namens Abdelbaset as-Sarut. Er ist nicht nur die Ikone der syrischen Revolution, sondern er ist ihr Torwächter und ihr Bilbol. Ein Bilbol ist ein Vogel, der richtig schön singen kann. Und Abdelbaset as-Sarut war ein Torwächter der Nationalmannschaft. Er war 20 Jahre alt, als die Revolution in Syrien angefangen hat. Er war sehr, sehr beliebt und ist auf Demonstrationen gegangen und hat auch dort gesungen wie Ibrahim al-Qashush, nur dass er länger leben konnte. Auf ihm wurde ein Kopfgeld von 2 Millionen syrischen Lira gesetzt, was damals um die 30.000 Euro waren ungefähr. Und er hat eine Antwort auf Facebook daraufhin hochgeladen und wurde mehr oder weniger zu einem Influencer. Ihm wurde dann auch ein lebenslanges Verbot von der Nationalmannschaft von Syrien, also Fußball, gegeben, da er die Opposition von Syrien unterstützt hat. Und daraufhin hat er geantwortet mit: Sport ist nicht so wichtig wie das Leben und die Freiheit von den Menschen, für die ich kämpfe. Einmal hat er auch von einer Frau erzählt, die zu ihm gekommen ist, mit ihren Lebensersparnissen. Sie hat nicht nur diese ihm anvertraut, sondern ihren ganzen Schmuck. Und das zeigt einfach, wie viel Vertrauen die Menschen in Abdelbaset as-Sarut haben. 2011 wurde sein Haus zerbombt von dem Regime. Dabei ist ein Bruder von ihm ums Leben gekommen. Er hat gesagt: Ich habe nicht nur diesen einen Bruder, ich habe 5000 weitere Geschwister, die vor ihm gestorben sind. Und später kam es dann auch zu einem Mordversuch und dort wurde ihm nur ins Bein geschossen. Und trotzdem ist er auf Demonstrationen gegangen, obwohl sein Bein nicht verheilt ist und er wurde dahin getragen. Während seiner Lebzeit hat er auch gesagt: Wenn ich nicht während des Sieges lebe, werde ich ihn trotzdem mit meinen eigenen Augen sehen können. Und das ist ein bewegender Satz für viele, weil er ist leider gestorben 2019. Denn in Homs gab es genauso viel wie in Aleppo eine Belagerung und diese dauerte 700 Tage an. Dort hat er seinen Bruder verloren, später zwei weitere Geschwister und auch seinem Vater. Das Angebot von dem Regime, dass er zurück zum Regime gehen konnte und dort für das Regime plädieren konnte und gleichzeitig Fußball spielen durfte für die Nationalmannschaft, hat er abgelehnt. Er wollte weiter für die Revolution kämpfen. Obwohl die Belagerung von Homs erfolgreich war für das Regime, ist er zurück nach Idlib gegangen und hat 2018 für die Freie Syrische Armee gekämpft. Und 2019 ist er leider aufgrund von einem Kampf verletzt worden, woraufhin er zur Türkei gefahren wurde, um dort behandelt zu werden. Aber er ist leider gestorben, so wie viele weitere Menschen, die in diesem Konflikt gestorben sind. Und das sind nicht nur einfach normale Menschen, das sind Menschen, die ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, damit weitere Generationen Freiheit erleben dürfen. Das sind Menschen, auf die ganze Welt stolz sein sollte. Er ist ein Symbol für die Freiheit, dafür, dass man für das kämpfen sollte, worin man glaubt. Denn letzten Endes hat die Revolution gesiegt und das Böse hat letzten Endes verloren. Er ist zwar leider nicht mehr mit dabei, aber dass wir gewonnen haben, bedeutet ja wenigstens, dass sein Leben nicht umsonst war, genauso wie das Leben von 1 Million anderen Menschen. Und jetzt möchte ich ganz, ganz kurz über das Leben von anderen Syrern reden, die in diesem Konflikt gelebt haben. Zum einen Teil gab es die Syrer, die unter dem Regime gelebt haben. Diese haben ganz, ganz stark gelitten von der Wirtschaftslage des Landes und auch davon, dass das Regime noch an der Macht war. Ein normaler Gehalt für die Menschen war dort ungefähr 20 Euro. Mit 20 Euro kannst du dir auch in Syrien nicht viel kaufen. Du kannst damit vielleicht 2-3 Tage überleben, aber dann war es das auch. Daher haben nur die Menschen überlebt, die sich bestechen lassen haben oder die Menschen im Ausland hatten, die ihnen genug Geld senden konnten. Und diese Bestechungen haben nicht nur zu einer Korruption geführt, sondern auch zu einer Vernichtung der sozialen Normen und so weiter. Niemand hatte mehr eine Moral wirklich. Und Syrien war allgemein das undemokratischste Land der Welt. Das Land, was weniger demokratisch war, war Afghanistan. Ihr müsst euch vorstellen, selbst Nordkorea war demokratischer als Syrien. Das muss was heißen. Und trotzdem hat niemand irgendetwas dagegen getan. Dann gab es aber auch natürlich Menschen, die im Ausland gelebt haben von Syrien. Und da will ich zwei Beispiele von nennen. Einmal die Türkei. Dort haben 3 Millionen Syrer ungefähr die letzten 10 Jahre oder mehr verbracht. Und einer von diesen Menschen war zum Beispiel ich. Ich habe 3 Jahre in der Türkei gelebt. Ich muss ehrlich sagen, dass ich den Türken danke, dass sie die Syrer ausgehalten haben, weil es gibt viele Syrer, die einfach eine Belastung für die Türkei waren, aufgrund von Attentaten, aufgrund von Verschmutzung, aufgrund von Wegnehmen des Lebensraumes und auch gleichzeitig und dem Entzug von Arbeitsplätzen. Natürlich ist es zwar so, dass die Syrer nichts dafür können, dass einige von ihnen schlechte Dinge für die Türken angetan haben. Gleichzeitig ist es aber so, dass die Türken da schon ein Stück weit mit den Syrern durchgehalten haben, da sie 3 Millionen Menschen aufgenommen haben. Das hat kein anderes arabisches Land gemacht, obwohl Syrien die arabische syrische Republik heißt. Und kein anderes arabisches Land hat so viele Menschen aufgenommen wie die Türkei. Es ist natürlich immer wieder zu Anschlägen von türkischerseits auf syrische Zivilisten gekommen, die teilweise auch zu Unrecht waren, weil einige Syrer Attentate begonnen haben. Ist es so, dass Türken wirklich komplett ausgerastet sind und total auf die Syrer losgegangen sind, was absolut abnormal ist, weil das eigentlich so nicht passieren sollte. Das, was viele Türken auch gedacht haben, ist eigentlich, dass die Syrer ihnen die Wirtschaft verschlechtert haben. Aber daher würde ich auch mal kurz einen Gedanken ansprechen wollen. Und zwar, als die Syrer nicht da waren, hatten die Türken mehr Geld? Nein. Als die Syrer nicht da waren, gab es bessere Freizeitsaktivitäten für die Türken, weil die Regierung in die investiert hat? Nein. Gab es bessere Bildung? Nein. Es gab einfach nichts. Das Problem, was jetzt liegt, ist mehr oder weniger, dass die Türken oder dass die Mittelschicht dort auch die Unterschicht einfach nur zur Seite geschaut hat und gesehen hat, dass die Syrer auf einmal da waren. Aber eigentlich ist das, was passieren sollte, wenn man Migranten sieht, dass man auf die Oberschicht schauen sollte und sehen muss, ob die Oberschicht das abgibt, was sie früher abgegeben hat oder mehr. Weil wenn die Oberschicht das abgibt, was sie hat, weil die besitzen ja das meiste Geld, vor allem in der Türkei. Der Gini-Koeffizient dort ist dort recht groß und der Gini-Koeffizient zeigt mehr oder weniger einfach den Anteil an den Personen, die ganz, ganz viel Geld haben im Verhältnis zur Restbevölkerung, die eher wenig Geld haben. Das heißt, die Schere zwischen Armut ist in der Türkei besonders groß und deshalb wäre es ganz schön gewesen, wenn die Menschen dort und auch hier in Deutschland nicht nach rechts und links schauen, sondern nach oben und dazu sehen müssen, dass das Geld gerechter verteilt wird auf die Bevölkerung. Natürlich ist es zu verstehen, dass man in der Türkei aufgeregt ist. Und deshalb möchte ich nichts anderes sagen als Dankeschön für alle Menschen, die einen Syrer ertragen haben, der ihnen irgendeinen Leid angetan hat, indem er in ihr Land gekommen ist. Aber man sieht auch gleichzeitig, dass es in Deutschland nicht wirklich perfekt verlaufen ist, weil zum Beispiel gab es auch Attentate durch Hanau. Das heißt, dasselbe gilt auch für Deutschland, dass man auch nicht unbedingt nach rechts und links schauen sollte, sondern auch wirklich nach oben und dazu schauen muss, dass das Geld besser verteilt wird zwischen allen Bevölkerungsschichten. Gleichzeitig möchte ich auch allgemein dazu sagen, dass in den Ländern, aus denen diese Syrer herkommen, also in Syrien, gibt es noch viele Millionen Syrer, die anstelle von diesen Flüchtlingen sein möchten in dem anderen Land. Also zum Beispiel, wenn es einen Menschen in der Türkei gibt, dann gibt es viele Menschen in Syrien, die gerne an seiner Stelle sein würden. Und wenn dieser Mensch in der Türkei dann einen Fehler begeht, dann finde ich es mehr als gerechtfertigt, dass dieser Mensch zurück in sein Heimatland geht, wo er eventuell sterben könnte, dafür Menschen, die etwas Besseres verdient haben, in die Türkei gehen dürfen. Weil dadurch, dass dieser Mensch irgendwie ein Attentat begeht oder irgendeinen terroristischen Anschlag, haben andere Menschen eine deutlich geringere Chance auf ein besseres Leben in dem neuen Land, in dem sie jetzt eigentlich sind. Und dasselbe gilt natürlich für alle Länder, in denen Syrer unterbracht wurden. Und daher bitte ich darum, dass man vielleicht als Regierung mehr darauf aufpasst, dass es nicht wirklich zu solchen Attentaten kommt durch irgendwelche Flüchtlinge, da die Bevölkerung in dem Land, in dem die Flüchtlinge leben, ganz, ganz schnell aufgeregt wird über alle Flüchtlinge und nicht nur den einen. Zum Beispiel habe ich einen Onkel in der Türkei und der hatte einen kleinen Laden. Aufgrund von einem Attentat in Ankara haben sich ganz, ganz viele Türken aufgeregt und sind zum Beispiel zu diesem Laden gegangen, haben den, zerstört. Und das ist nicht nur mit ihm passiert, sondern mit allen Syrern in Ankara. Manche wurden teilweise aus ihren Häusern rausgeschleppt. Dies ist natürlich jetzt in Deutschland nicht passiert. Und ich muss auch meinerseits sagen, dass ich mittlerweile ein Deutscher bin und auch nie sowas gesehen habe. Daher bin ich auf jeden Fall dankbar, dass ich in Deutschland leben darf. Ich möchte auch ganz, ganz kurz den Weg meiner Reise nach Deutschland anreißen und sagen, wie ich hierher gekommen bin. Als erstes war ich natürlich in Aleppo und als die Demonstrationen angefangen haben und die Gewalt in Syrien begonnen hat, sind wir 2012 in das Dorf von meiner Mutter geflohen. Dort war es dann Ramadan, den haben wir dann auch dort verbracht. Dann sind wir von Syrien zur Türkei geflohen. Dort haben wir dann in Kahraman Maraş gelebt für ein Jahr, woraufhin wir dann gezogen sind an die türkisch-syrische Grenze in Yeladağ, in einem Dorf. Dieses Dorf ist recht nah an Latakia, wo mein Vater gearbeitet hat. Der hat dort 5 Tage gearbeitet und ist dann 5 Tage zurück zu uns gekommen als Arzt. Er hat dort bei einem Krankenhaus Menschen versorgt, die von dem Regime verletzt wurden, und hat dann deshalb diese Menschen behandelt. Und er hat davor auch schon dafür gearbeitet, als wir in Kahraman Maraş waren. Dort war er aber immer 2 Monate dort und ist dann 1 oder 2 Tage zu uns zurückgekommen. Das heißt, wir haben ihn für ein Jahr fast gar nicht gesehen. Aber in Yeladağ hat er dann, wie gesagt, 5 Tage dort und 5 Tage bei uns gearbeitet.
Dann 2015 haben sich meine Eltern entschlossen, dass wir nach Deutschland kommen.
Und zum Glück haben wir das auch gemacht, weil 1 Monat, nachdem wir losgegangen sind, wurde das Krankenhaus vom Regime angegriffen, in dem mein Vater gearbeitet hat. Das heißt, er hätte genauso gut ein Opfer sein können wie andere, die in diesem Krankenhaus waren.
Auch wurden 5 Ärzte, die für Ärzte ohne Grenzen gearbeitet haben, also im selben Krankenhaus wie der, in dem mein Vater gearbeitet hat, vom IS entführt, kurz bevor wir losgegangen sind, was auch zeigt, wie gefährlich es war, in diesem Kriegsgebiet zu arbeiten. Es ist wirklich kein Spaß, dort zu arbeiten. Und das Daesh-Regime hat dann von MSF, also von Ärzte ohne Grenzen, einen Millionenbetrag, wenn nicht sogar einen Milliardenbetrag bekommen, für diese ein paar Ärzte bekommen, damit sie freigesetzt werden nach 6 Monaten. Und das zeigt einfach, dass das Daesh-Regime jetzt nicht wirklich daran interessiert war, das Assad-Regime zu stürzen. Ganz im Gegenteil, es war wirklich einfach nur daran interessiert, ein islamisches Kalifat zu erstellen und seine eigenen Interessen zu verfolgen, so dass es eigentlich nichts mit der ursprünglichen Revolution zu tun hat.
Und als wir unseren Weg gestartet haben, sind wir von Izmir, einer Stadt an der Mittelmeerküste, nach der Insel Samos gefahren. Und das haben wir um 3 Uhr nachts oder 2 Uhr nachts gemacht. Ich weiß es nicht genau, auf jeden Fall war es stockfinster. Wir haben dort ein Schlauchboot genommen und das war recht eng. Ich war noch in der Mitte. Die meisten haben sich auf dem Rand des Bootes gesetzt, zum Beispiel mein Vater. Meine Mutter und ich waren in der Mitte. Und in der Mitte wurden dann auch alle Rucksäcke, alle Koffer, alles Mögliche auf uns geworfen. Und ich hatte zum Beispiel dort Sandalen an. Die Sandalen wurden dann zerrissen. Und als wir auf Samos angekommen sind, durfte ich dann um die 10 Kilometer um die Insel barfuß gehen, bis wir dann beim Hafen angekommen sind. Dann habe ich dort pinke Schuhe bekommen und die musste ich dann weiterhin bis nach Deutschland tragen. Und als wir das Ganze gemacht haben, sind wir dann von Samos nach Athen mit einer Fähre gefahren. Dort hat uns dann ein Taxi genommen von Griechenland bis nach Nordmazedonien. In Nordmazedonien sind wir dann in der Nacht, ich weiß auch nicht wieder warum, aber eindeutig, also Mitternacht und später, in 3 Dörfern gegangen. Dort haben wir eine gewisse Strecke überquert, bis wir in Serbien waren. In Serbien sind wir dann mit einem Zug durch das Land gefahren, in der Nacht auch wieder. Und dann waren wir in Ungarn. In Ungarn ist es so, entweder du wirst gefangen oder du wirst nicht gefangen. Und wenn du gefangen bist, musst du denen deinen Fingerabdruck geben. Und wenn du einen Fingerabdruck gibst, dann heißt es, dass du dich nur noch in ganz, ganz wenigen Ländern anmelden darfst, weil Ungarn hat dich mehr oder weniger dann als Refugee angenommen, also als Flüchtling. Und eins dieser Länder, in denen du dich noch anmelden darfst, ist zum Glück zum Beispiel Deutschland. Und in Ungarn sind wir dann für 5 Tage festgenommen worden. Man hat dort irgendwie Brötchen bekommen zum Essen und diese Brötchen haben einen schläfrig gemacht und es ist gut, also man kann gut davon ausgehen, dass das Schweinefleisch sogar ist, was eigentlich für Muslime verboten ist. Und man war wirklich in Gefängniszellen, also wirklich in richtigen Gefängniszellen aufgehalten worden. Und den Menschen ging es dort absolut gar nicht gut. Also auch keine Toiletten gab es. Ich habe zum Beispiel einen älteren Herrn gesehen, der sich wirklich eingemacht hat. Und als wir dann fertig mit Ungarn waren, sind wir nach Österreich gegangen. Und in Österreich, in Wien waren wir. Und dort war es unglaublich schön. Man hat gesehen, dass die Menschen Flüchtlinge mit offenen Armen begrüßt haben. Es gab ganz, ganz große, sowas wie ein Flohmarkt, nur dass alles gratis war für Flüchtlinge. Und dann hat Merkel auch extra Züge nach Wien geschickt, damit dort Menschen nach München abgeholt werden. Und in solch einen Zug sind wir gelangt. Und von München aus hat mein Vater dann einen Deutschen angesprochen, der hat uns geholfen, einen Zug nach Hamburg zu buchen. Und wir sind dann von München aus nach Hamburg gekommen. Und dann haben wir uns dort in der Nacht eingelassen, am 6.9.2015. Unsere Reise hat damit ungefähr 15 bis 14 Tage gedauert. Aber das ist so ziemlich der Durchschnitt, würde ich behaupten. Es gibt manche, die weniger gebraucht haben, die zum Beispiel nicht in Ungarn festgehalten wurden. Andere, die nicht in 2015 gekommen sind, die haben deutlich, deutlich länger gebraucht. Zum Beispiel mein Onkel hat 8 Monate gebraucht, bis er von der Türkei nach Dänemark geflohen ist, weil es damals nun mal deutlich, deutlich schwieriger war. Und jetzt möchte ich aber zurück ins Konfliktkern. Wenn du mich vor 3 Wochen gefragt hättest, ob das syrische Regime zu meiner Lebzeit fallen wird, hätte ich gesagt, nein, ich glaube nicht daran. Auch nachdem Aleppo befreit wurde, meine Stadt, hätte ich gesagt, das werden jetzt Konflikte, die werden eskalieren, das Regime wird wieder Aleppo dem Erdboden gleich machen und es wird nicht schön. Als das syrische Regime gefallen ist, haben wir uns gefreut wie keine Freude, die man sich vorstellen kann, wenn man nicht die Freiheit erlebt hat. Und das Regime konnte fallen aufgrund von 2 Konflikten, die momentan passiert sind. Einmal Israel-Palästina. Denn im Israel-Palästina-Konflikt bzw. in Gaza hat sich die Hisbollah eingemischt. Die Hisbollah ist ein wichtiger Verbündeter von dem Assad-Regime und so ist auch Iran. Das Assad-Regime hatte dadurch keinen Verbündeten, der sie auf dem Boden helfen konnte. Gleichzeitig war Russland mit der Ukraine in einem Kampf verwickelt, weshalb Russland keine Kapazitäten hatte, dem Assad-Regime durch Luftangriffe zu helfen. Deshalb war das Assad-Regime auf sich alleine gestellt und hatte keine Helfer. Und da es einfach eine Mafia war, hatte es keine Chance gegen HTS, die sich seit Jahren ausgebildet haben, gegen diesen gegen das Regime zu kämpfen. Und ich weiß, und auch alle Syrer wissen eigentlich, dass das Assad-Regime nicht unbedingt aufgrund der Stärke von HTS gefallen ist, sondern aufgrund von diplomatischen Gesprächen, die zwischen Türkei, USA und vielen anderen weiteren Mächten, die in der Region präsent sind, passiert ist. Auch Russland bestimmt. Und jetzt ist es so, dass HTS mehr oder weniger die Kontrolle über Damaskus und über Syrien bekommen hat. Das ist irgendwie in einer Nacht passiert. Also Aleppo ist am 29.11. gefallen oder beziehungsweise gewonnen worden. Und dann war das halt so, dass in der Woche darauf, am Freitag, wurde dann Hama befreit, oder am Donnerstag, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Und 2 Tage danach wurde dann Damaskus befreit. Aber bevor Damaskus befreit wurde, wurde Homs befreit, wurde Dara befreit, wurde Suwaida befreit. Und das sind große Städte, die innerhalb von einem Tag befreit wurden, alle zusammen. Und das heißt, das muss heißen, dass das Regime sich darauf eingestellt hat, dass es seine Macht praktisch übergibt. Bashar al-Assad ist natürlich auch geflohen. An einem Tag bevor Damaskus befreit wurde. Und als er das getan hat, war es so, dass er wirklich alle, die er kannte, betrogen hat. Er hat denen gesagt, ich gehe zu meinem Palast. Er hat mehr oder weniger eine Frau, die für ihn arbeitet und ihn interviewt, hat er sich zu ihm holen lassen, damit sie irgendwas aufschreibt oder einen Bericht für ihn schreibt. Und dann war das halt so, dass Bashar al-Assad in dieser Nacht geflohen ist. Er ist nicht zu seinem Palast gefahren, sondern er ist zum Damaszener Flughafen gefahren und dort nach Moskau. Auch seinem Bruder Maher al-Assad hat er in den Stich gelassen. Er hat ihm nicht gesagt, dass er wegfährt, sondern er ist einfach da geblieben. Und das zeigt einfach, was für eine unverlässliche Familie das ist. Das zeigt einfach, wie instabil sie ist. Das zeigt auch, dass sie keinen Zusammenhalt hat und dass sie einfach alles tun, um an der Macht zu bleiben. Und das Assad-Regime war dann am 8.12. gestürzt worden. Und nach dem Assad-Regime kam es mehr oder weniger ein bisschen zu Konflikten unter den Parteien, die dort noch an der Macht sind. Und das sind einmal die Kurden, die haben immer noch ihren Bereich im Osten vom Euphrat. Und gleichzeitig gibt es noch HTS, die jetzt mehr oder weniger den Rest des Landes besiedeln. Und es gibt immer noch ein paar kleine Teile von Daesh, also von dem IS, und deren Anführer hat zum Beispiel jetzt die USA getötet, wie bereits gesagt. Gleichzeitig ist es so, dass die HTS jetzt mehr oder weniger das Land regieren und bis jetzt ist es so, dass das Land okay regiert wird. Also es gab jetzt nicht wirklich Anschläge auf irgendwelche Minderheiten. Gleichzeitig möchte ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass die neue Regierung perfekt ist. Ganz im Gegenteil. Man kann bis jetzt nicht sagen, ob die Übergangsregierung, die momentan in Syrien sitzt, also von der HTS, gut oder schlecht ist. Denn sie ist immer noch als
eine Terrororganisation anerkannt von vielen westlichen Ländern. Und gleichzeitig ist es so, dass die Sanktionen von der EU zum Beispiel immer noch nicht aufgehoben sind. Von den USA wurden sie teilweise gelockert. Und jetzt, also noch im Januar, möchte die EU sich treffen und besprechen, inwiefern sie die Sanktionen gegenüber dem Regime, also dem neuen Regime jetzt in Syrien, überarbeiten möchten, damit die syrische Wirtschaft überhaupt angekurbelt werden kann und Geld in das Land hineinfließen kann, was ganz, ganz wichtig ist. Und die neue Regierung hat sich dazu ausgesprochen, eine neue Verfassung zu schreiben. Das Ganze sollte 4 Jahre ungefähr dauern. Ahmed Shara, also der Führer bzw. Anführer von der HTS, hat gesagt, dass man gerade so lange braucht für die neue Verfassung, weil eine Verfassung lange halten soll. Und wenn man lange Zeit hat, über die Verfassung richtig nachzudenken, dann werden die Gesetze von der besser sein. Und ich muss ehrlich sagen, dass das in einer Welt durchaus Sinn ergibt. Und er hat auch gesagt, dass die Wahlen erst nach der Verfassung starten können und dass dann die Aufgabe von der Übergangsregierung zu Ende ist, was eigentlich wirklich Sinn ergibt. Weil wenn man jetzt eine Wahl starten würde, dann würde es auch nicht viel Sinn ergeben, für die Bevölkerung zu wählen, weil es erstens keine vernünftigen Parteien in dem Land gibt. Zweitens ist es so, dass Ahmed Shara der Befreier ist von Syrien, oder zumindest wird er so angesehen, weil er Syrien befreit hat aus dem, was passiert ist in den vergangenen Jahrzehnten. Und daher wird er dann höchstwahrscheinlich eh wieder gewählt werden, weil er der Einzige ist, der etwas gezeigt hat, weil die anderen Parteien noch keine Chance hatten, irgendetwas zu zeigen an Diplomatie und so weiter. Gleichzeitig, wie einige von euch eventuell wissen können, war Baerbock in Syrien und dort hat Ahmed Shara nicht ihre Hand geschüttelt. Und damit möchte ich sagen, dass er nicht das Land dargestellt hat. Er hat nicht dargestellt, wie das Land sich gegenüber Baerbock verhalten hätte unbedingt, also dass das Land ihr nicht die Hand geschüttelt hätte, sondern einfach nur sich selbst. Und jeder kann ja an dem glauben, was er möchte, und er hat ihr einfach nicht die Hand gegeben, weil das seinen Glaubnissen entspricht. Das heißt aber nicht, dass das ganze Land auf dem Prinzip basiert. Der Außenminister zum Beispiel hat sich dann mit Baerbock getroffen auf einem Gipfel in Riad über Syrien und der hat ihr wiederum die Hand geschüttelt. Und das zeigt wiederum, dass Ahmed Shara jetzt nicht wirklich das Land repräsentiert hat, sondern einfach nur sich selbst. Und daher ist es wirklich, wirklich schwer zu sagen, inwiefern diese neue Regierung gut oder schlecht für die Bevölkerung ist. Das heißt, wir müssen noch richtig lange abwarten, bis wir sagen können, die haben jetzt gute Sachen für das Land getan, beziehungsweise nicht, und können sie dadurch als Terrororganisation, so wie sie jetzt eingestuft sind, einstufen, oder als jemand, der wirklich Syrien befreit hat und in einen guten Zustand gebracht hat. Daher möchte ich, wie gesagt, mich nicht wirklich weder richtig, richtig kritisch noch positiv über die Übergangsregierung äußern. Und wir müssen einfach abwarten und sehen, was aus dem Land wird.
Als Damaskus gefallen ist, sind alle Menschen auf die Straße gegangen, die es dort gab. Sie haben Lieder von Abdelbaset Sarut angemacht, auch von Al-Qashush. Und sie haben alle zusammen gefeiert. Das zeigt einfach, wie glücklich die Menschen sind, dass diese Diktatur jetzt zu Ende sind, nach 54 Jahren. Und das ist richtig besonders. Jetzt kann man noch sagen, dass Israel nach einigen Tagen oder in den 2 folgenden Tagen über 200 Luftangriffe auf Syrien ausgeübt hat, um die Militärbasen von Bashar al-Assad noch auszulöschen, damit sie nicht in die Hände von islamistischen Gruppen gelangen, welche dann Israel angreifen würden. Denn Israel besitzt die Golanhöhen in Syrien. Die Golanhöhen sind im Südwesten des Landes und sie sind zwischen Israel und Syrien. Israel hat sie 1981 annektiert und meinte, dass sie ein Staatsgebiet von denen ist. Und Netanyahu meinte, dass nachdem Syrien befreit wurde, dass die Golanhöhen für immer unter israelischem Land bleiben sollen, obwohl das von vielen Ländern, auch beispielsweise Deutschland, nicht anerkannt wird, dass die Golanhöhen zu Israel gehören. Und jetzt ist es so, dass Israel weiter eingedrungen ist in Syrien und eine Pufferzone ausgebaut hat, beziehungsweise war es so, dass die Pufferzone auch vorher schon existiert hat, aber sie war entmilitarisiert, das heißt, kein Militär von beiden Seiten durfte in diese Zone rein. Jetzt ist das israelische Militär aber in diese Zone reingegangen und das stellt ein Problem mehr oder weniger für die syrische Regierung da, da gezeigt wird, dass die syrische Regierung gerade keine Souveränität hat, beziehungsweise Syrien nicht entscheiden darf, was in seinem Land passiert. Die USA hat sich dazu geäußert und gesagt, dass die Pufferzone am besten temporär bleiben darf, also für Israel, und dass sie nicht die wie die Golanhöhen annektieren dürfen. Das heißt, wir müssen einfach mal abwarten und gucken, wie Netanyahu und die neue Regierung von Syrien werden wird. Und das zeigt einfach erstmal auch, dass man wirklich abwarten muss und sehen muss, was aus dem Land überhaupt wird, damit man überhaupt beurteilen kann, was passiert ist. Jetzt möchte ich noch eine Sache ansprechen, über die wir nicht wirklich geredet haben, nämlich über die Gefängnisse. Wir haben zwar das Ganze angeschnitten und gesagt, was passiert ist. Die Gefängnisse in Syrien sind keine normalen Gefängnisse, so wie man sie in Deutschland, den USA oder so weiter kennt. Ich habe über das Gefängnis in Tadmor geredet. In Tadmor, also über das Massaker dort. Und jetzt ist es halt so, dass dort ungefähr bis zu 20 Personen auf 8 bis 10 Quadratmeter leben. 8 bis 10 Quadratmeter ist wirklich klein. Ihr müsst euch vorstellen, ein Quadratmeter ist vielleicht so ein, naja, eine Dusche mehr oder weniger. Und dass zwei Menschen sich in einer Dusche befinden müssen, ist ja schon ein ziemlich kleiner Raum. Und jetzt ist es halt so, dass sie dort an Schlafmangel leiden, an Infektionskrankheiten. Und jetzt ist es so, die Infektionen werden nicht direkt geheilt, sondern man wartet oder beziehungsweise wird gewartet, bis die Gefangenen sich total infiziert haben und die Soldaten dann, die in diesen Gefängnissen tätig sind, Angst haben, dass sie selbst sich infizieren, dann kommen erst die benötigten Impfstoffe. Und jetzt ist das Problem auch, dass man an Unterernährung leidet und es gibt auch systematische Erstickung. Das heißt, dass die Fenster mit Absicht zugemacht werden, beziehungsweise die Lüftung allgemein, und dann ersticken Menschen. Und das machen wirklich die Menschen dort. Und wie gesagt, habe ich darüber geredet, dass Alawiten dort Sunniten foltern. Das muss aber auch nicht unbedingt der Fall sein. Es kann auch sein, dass irgendein Gefangener einen anderen foltern muss, einfach so, weil das der Wächter sehen möchte. Und es gab, also als Syrien, also das Assad-Regime gefallen ist, gab es viele Gefangene. Zum Beispiel gab es einen Gefangenen, der seit 40 Jahren in den Gefängnissen saß, weil er ein Muslimbruder war oder bei der Muslimbrüderschaft teilgenommen hat. Und er dachte, dass Saddam Hussein nach Syrien gekommen ist, um ihn zu befreien oder um allgemein die Menschen dort zu befreien von Hafez al-Assad, weil sie schlechte diplomatische Beziehungen miteinander hatten. Und dann gab es auch Menschen, die wirklich ihr Gedächtnis verloren haben, weil sie so dolle gefoltert wurden. Es gab beispielsweise auch eine Jungfrau, die mit 18 in das Gefängnis hineingekommen ist, als Jungfrau. Und sie ist nach 13 Jahren mit 3 Kindern rausgekommen. Ihr müsst euch vorstellen, was ist das für ein Gefühl, dass man als Jungfrau hineingeht und dann mit 3 Kindern rauskommt. Damit wir aber das Ganze genauer betrachten können, müssen wir kurz über den Nationalsozialismus reden. Im Nationalsozialismus, wie ihr alle wisst, gab es den Holocaust. Einer dieser führenden Personen, der zuständig für den Holocaust war, ist Alois Brunner. Und das war ein SS-Hauptsturmführer, der hat direkt für Eichmann gearbeitet, der mehr oder weniger den Holocaust komplett geleitet hat. Und er war für die Vernichtung der europäischen Juden zuständig. Dieser Brunner hat für die Deportation von 130.000 Juden gesorgt, so dass sie von europäischen Städten zu KZs übergeführt wurden. In Frankreich wurde er zum Beispiel für die mit der Todesstrafe bestraft. Oder sollte zumindest, wenn er da gewesen wäre. Und jetzt ist es so, dass er nicht der Einzige ist, der bestraft werden sollte, sondern es gibt viele weitere. Und was machen sie natürlich? Sie fliehen in ein anderes Land, wo sie akzeptiert werden. Und eins dieser Länder war zufälligerweise Syrien. Viele von denen sind nach Syrien gekommen, unter anderem Alois Brunner. Und der hat dort Hafez al-Assad und seine Geheimdienste geholfen, systematisch zu foltern. Er hat den deutschen Stuhl zum Beispiel nach Syrien gebracht. Der deutsche Stuhl ist so ein Stuhl, auf den du sitzt und dann wirst du gebunden. Und dann wird dein Körper so weit gedehnt, bis deine Wirbelsäule auseinanderbricht. Und er hat auch weitere Folterinstrumente und Geheimdiensttipps an die syrische Diktatur weitergegeben. Und es wird auch behauptet, oder zumindest ist der Verdacht vorhanden, dass Syrien mit der Stasi gearbeitet hat. Die Stasi ist ja mehr oder weniger der Geheimdienst von der DDR. Und das zeigt einfach die Nähe von Syrien an der Sowjetunion. Denn Hizb al-Ba'ath, der regiert hat, also von dem Regime, das ist eine linke Partei, mehr oder weniger, die für den Sozialismus oder den Kommunismus auch dasteht. Und genauso wenig war die DDR auch kommunistisch und deshalb haben sie sich alle geholfen. Und daran sieht man, dass alles an schlechten Menschen, die es irgendwo auf der Welt gab, die irgendwelche schlechten Erfahrungen gesammelt haben, wie sie Menschen das Leben schwer machen, nach Syrien gekommen sind und den Menschen dort das Leben erschwert haben. Jetzt möchte ich kurz drei Geschichten von Menschen erzählen, die in Gefängnissen waren in Syrien. Ich fange mit Tal al-Maluhi an. Tal al-Maluhi war eine 19-Jährige oder erstmal eine 14-Jährige, die 2006 eine Nachricht auf Facebook veröffentlichte. Dort hat sie eine Anfrage an Bashar al-Assad geschrieben und ihm dazu gefordert, die Versprechen, die er gesagt hatte gegenüber der Demokratie und Verbesserung der politischen Verhältnisse einzuhalten. Daraufhin ist sie nach Kairo geflohen mit ihrer Familie, weil das Geheimdienst sie ansonsten festgehalten hätte. Und sie musste aber dann Prüfungen in Syrien ablegen, als sie 17 bzw. 18 oder 19 Jahre alt geworden ist, um ihr Abitur zu bestehen. Und als sie dort zurückgekommen ist, wurde sie 2009 von einem Geheimdienst gefangen genommen und dort hat sie dann mehr oder weniger die letzten Jahrzehnte oder das letzte Jahrzehnt verbracht, bis sie dann vor ein paar Tagen befreit wurde. Und sie hat sich bis jetzt noch nicht geäußert, da sie eine Regenerationszeit braucht nach ihrer Mutter. Jetzt möchte ich über Mazen Hamadeh reden. Mazen Hamadeh ist sehr, sehr viral gegangen in den sozialen Netzwerken, weil er in einem Gefängnis vorgefunden wurde, beziehungsweise seine Leiche. Und darüber reden wir dann nochmal. Auf jeden Fall hat Mazen Hamadeh in Deir-ez-Zor ganz normal gelebt bei einer französischen hat auch bei einer französischen Erdölfirma gearbeitet. Eines Tages war er mit zwei Neffen Kaffee trinken. Und dort ist dann ein Geheimdienst gekommen und hat ihn und diese Neffen entführt. Und dort war er dann auch ein Jahr und 7 Monate lang gefangen. 22 Tage lang sollte er untersucht werden. Dabei war er in einer Zelle. Diese Zelle war 1,4 Meter breit. Und die Länge, die war so begrenzt, dass sich nur eine bestimmte Anzahl an Personen hinhocken konnten. Und es saßen sich immer, 5 bis 6 Menschen gegenüber und einer musste stehen bleiben. Das heißt, die Gefangenen haben sich immer abgewechselt, wer steht, und die anderen haben sich immer hingehockt. Und das ist keine schöne Situation, die man natürlich nicht so erleben will. Und Mazen Hamadeh hat eigentlich nichts gemacht. Er hat einfach nur in der Revolution bzw. in den Demonstrationen gefilmt, was passiert ist. Und er gehört mehr oder weniger einer Partei an, die das Demokratie verlangt. Und jetzt musste er gestehen, also er war jetzt bei den Investigationen und dort sollte er gestehen, dass er Waffen besaß und das Regime systematisch töten wollte, beziehungsweise irgendwelche Menschen, die für das Regime gearbeitet haben. Und der Inspektor hat ihm gesagt, du gestehst das jetzt? Also Mazen Hamadeh hat natürlich nein gesagt, ich sage das dazu nicht ja. Und dann hat er gesagt, wenn du Mazen Hamadeh heißt, dann gestehst du das jetzt? Ich gehe jetzt für 5 Minuten eine rauchen und dann will ich dein Geständnis hören. Dann ist er rausgegangen und als er zurückgekommen ist, hat Mazen Hamadeh gesagt, nein, ich habe nicht eine Waffe besessen. Und dann hat dieser Inspektor 4 Männer gerufen. Diese Männer haben Mazen Hamadeh auf den Boden geworfen, haben dann auf ihn zertrampelt. Sie haben ihm seine Rippen gebrochen, bis er nicht mehr atmen konnte, haben ihn dann umgedreht und wieder auf den Rücken. Und dann war das so, dass er immer noch mehr oder weniger die Wahrheit gesagt hat. Er hat gesagt, nein, ich habe keine Waffen. Dann haben sie zu Methoden gegriffen, die so unmenschlich sind und über die man so gar nicht nachdenken könnte. Das ist unglaublich. Für Schläucher gibt es ja mehr oder weniger diese Regulatoren, die aus Metall bestehen. Die holst du und die drehst du dann zusammen, bis der Schlauch möglichst eng ist, sodass wenig Wasser rausfließt. Das ist einfach so ein Gartengerät. Und dieses Gerät haben sie dann geholt, das haben sie um sein Geschlecht gewickelt.
Sein Geschlecht?
Ja, sein Geschlechtspartner. Oh. Und das haben sie dann eingeengt, bis er das Gefühl hatte, dass sein Geschlechtsteil abfällt. Und dann hat er gesagt, okay, ich gestehe es. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe eine Waffe. Er hat gesagt, und dann hat ihn der Inspektor gefragt, welche Waffe hattest du? Er hat gesagt, eine Jagdwaffe. Und dann hat er gesagt, nein, du hast nicht eine Jagdwaffe, sondern du hast eine, naja, Tötungswaffe für Menschen, die heißt Lucia auf Arabisch, ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Und dann hat er ihn mit, dann hat er Nein gesagt, ich habe die nicht gehabt. Dann hat er ihn mit Handschellen gefesselt, hat diese Handschellen an eine Stange gehängt, so dass Mazen Hamada in der Luft war, okay? Und die Handschellen haben sich dann mehr oder weniger in sein Fleisch hineingefressen, über 2 Stunden lang, wonach er dann gestanden hat, dass er das hatte. Und dann gab es natürlich auch weitere Foltermethoden, die er erlebt hat, zum Beispiel Al-Khazuq. Al-Khazuq haben die Osmanen erfunden damals und das ist jetzt nicht natürlich das, was jetzt eingesetzt wurde. Das, was jetzt eingesetzt wurde mit dem Namen Al-Khazuq, ist ein Stock oder so und der wird dann in den Hinterteil von einem Menschen eingeführt, so dass es unangenehm ist. Und es wurden natürlich dann auch, dann war es so, dass Syrien wurde ja beschuldigt, dass sie chemische Waffen besitzen, okay? Von den USA. Und jetzt wurde Mazen Hamada genommen und 700 weitere Gefangenen in ein militärisches Flughafen und die wurden dort eingelagert. Dort mussten sie mit 180 Menschen auf 11 mal 6, also 66 Quadratmetern überleben. Und das für mehrere Tage, mehrere Wochen sogar. Denn das Regime wollte damit bewirken, dass wenn die USA dieses militärische Flughafen angreift, in dem es früher chemikalische Waffen gab, dass sie die USA beschuldigen können, dass sie deren Zivilisten getötet hat. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und Mazen Hamada ist dann dort geblieben und jeden Tag, hat er gesagt, gab es ungefähr um die 2 Tote. Und sie waren dort natürlich nicht in der normalen Kleidung, so wie man es denken würde, sondern in Unterhosen. Damit die Menschen wirklich komplett gedemütigt werden. Es gab zum Glück keine Luftangriffe, deshalb hat Mazen Hamada das Ganze überlebt. Aber gleichzeitig gab es auch, naja, die Menschen wurden mit Wasser bespritzt, auch obwohl sie in den Unterhosen waren. Und es gab keine Lüftung, weshalb sie komplett gestunken haben und es komplett dreckig war. Und das ist auch Foltern genug. Und nicht, dass das genug ist, gab es auch, naja, keine Blutreinigung, also das Blut von den Menschen, die gestorben sind, wurde nicht gereinigt und es wurde überall hin uriniert. Und Mazen Hamada hat dann irgendwann genug gehabt und hat Blut gereiert und auch Blut uriniert. Ich weiß nicht genau, wie das gehen soll, aber es geht anscheinend. Und dann wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Als er in das Krankenhaus angekommen ist, wurde er geschlagen von den Krankenpflegern und als Terrorist bezeichnet. Dort wurde er dann in ein Lager gepackt, wo Infusionen, mehr oder weniger in ihn reingelegt wurden, weil er ansonsten nicht überlebt hätte. Aber die Frage ist halt, wie wurden diese Infusionen in ihn reingemacht? Also,
was sind Infusionen genau?
Infusionen sind zum Beispiel in der Medizin, wenn du Wasser in jemanden hineinwürden willst, also intravenös. Genau, also dass du in die Vene von einem Menschen etwas einführst.
Wie mit einer Spritze zum Beispiel.
Genau, genau. Aber das ist genau das, was nicht passiert ist. Nämlich nicht in die Vene. Die haben das irgendwo reingesteckt, diese Spritze, also der Nadel. Und der Nadel, wenn der nicht in die Vene reingesteckt wird, und zwar vernünftig, dann ist es so, dass der ganze Bereich, also dann hast du innere Blutungen und dann wird dein ganzer Arm blau und dann hast du Schmerzen für mehrere Tage. Und das ist das, was bei ihm mehrmals passiert ist und auch bei anderen Menschen, die in diesem Krankenhaus waren. Und als er zum Beispiel auf Toilette geht, okay, findet er innerhalb der Toiletten dann einfach Leichen, die dort gelagert werden, bis dann Putzkräfte kommen und diese Leichen nehmen. Und als er die sieht, also gesehen hat, ist er ohnmächtig geworden und das hat ihm natürlich richtig mentalen Schaden beigeführt. Und als er ohnmächtig wird, kommen dann andere Wächter und fragen ihn, was ist mit dir los oder so, und er antwortet nicht. Und weil er keine Antwort gibt, wird er einfach geschlagen. Dann gibt es in Syrien einen Ort namens Daria. Und in diesem Ort gab es viele Aufständische. Und dann gab es einen 17-Jährigen, also ein Kind, der auch in diesem Krankenhaus war. Und der wurde gefoltert, weil er aus diesem Ort war. Und weil dieses Kind gesagt hat, dass es aus diesem Ort ist, wurde sein Gesicht verbrannt. Und dann musste er 2 Tage mit diesen Verletzungen leben und danach ist er gestorben. Und als Mazen Hamada rausgekommen ist, ist er geflüchtet zu den Niederlanden. Und 2014 hat er über diese ganzen Grauentaten erzählt. Und er hat dort wirklich geweint bei diesen Berichten. Und seine Tränen, also wirklich, das war so rührend für alle Menschen, die das gesehen haben. Seine Familie wurde dann in Syrien festgenommen und gefoltert. Und die Videos wurden ihm geschickt, damit er zurück nach Syrien kommt und sagt, dass das, was er gesagt hat, nicht stimmt. weil das schlecht für das Regime ist. Irgendwann ist er zurückgegangen, 2020, und dort wurde er nach Srednaya gebracht. Srednaya ist so ziemlich das Schlimmste, was man sich als Gefängnis vorstellen kann. Dort wurde er getötet, kurz vor dem Fall des Assad-Regimes, eine Woche, und auch seine Familie, und dort wurden sie dann auch vorgefunden. Und natürlich ist es so, dass er nicht einfach so zurückgekehrt ist, sondern weil seine Familie, wie gesagt, gefoltert wurde. Und das Assad-Regime hat ihm gesagt, du kehrst zurück oder wir töten deine Familie. Und natürlich, als er zurückgekehrt ist, habe ich ja bereits gesagt, dass er und seine Familie beide gestorben sind. Kurz vor der Befreiung von ihnen eigentlich. Und dann möchte ich jetzt über die letzte Person reden, die in den Gefängnissen Assads rumsaß. Und zwar Omar al-Shughri. Omar al-Shughri war 15 Jahre alt, als die Demonstrationen angefangen haben. Und in Syrien gibt es nicht sowas wie Partys eigentlich hier wie in Deutschland. Deshalb dachte er sich, oh, ich gehe vielleicht auf eine Party oder auf eine Demonstration. Und das fühlt sich ziemlich cool an, wenn man das macht als 15-Jähriger. Und ich habe mich als 5-Jähriger auch ganz, ganz cool gefühlt, als ich gesagt habe, dass ich auf der Demonstration war. Und dort hatte er dann diese sozialen Anstrebungen und er hat nie wirklich über die politische Situation mit seinen Eltern geredet. Ich ehrlicherweise gesagt auch nicht, bis kurz vor dem Fall des Assad-Regimes. Und dann ist es halt so, dass sein Vater im Militär arbeitet. Und deshalb hat er seinen Vater erstmal gefragt, darf ich auf die Demonstrationen gehen? Sein Vater meinte nein. Aber als er dann darauf bestanden hat, dass er zu diesen Demonstrationen hingehen will, hat sein Vater letzten Endes ja gesagt und hat ihm gesagt, kurz bevor er ihn bei der Demonstration rausgelassen hat, mach deine Augen zu, wenn du irgendwas siehst. Und das hat er nicht verstanden. Als er dann bei der Demonstration war, hat er das Militär kommen sehen. Und er dachte sich, das Militär ist ja wie mein Vater. Mein Vater ist ja bei dem Militär. Und dann haben sie im Militär gesagt, lade, ziele, Feuer. Und um ihn sind dann Menschen gestorben. Auch sein Freund, die waren voller Blut. Und er hat es gesehen. Und jetzt wusste er, worüber er sein Vater geredet hat, mit mach deine Augen zu. Und er hat das Ganze überlebt. Und darauf folgend ist dann einer gekommen aus dem Militär und hat ihm gesagt, willst du Freiheit? Und Omar hat das ernst genommen. Er hat ihm gesagt, ja, ich möchte Freiheit. Dann hat ihn dieser Soldat auf den Boden genommen und ihn zertrampelt. Alle Soldaten sind über ihn gesprungen und die hatten diese militärischen Schuhe an. Und er meinte, dass er das Gefühl hatte, wie Kieselsteine sich in sein Gesicht hineinfressen. Und dann wurde er zu einem Dorf genommen, beziehungsweise zu einem Gefängnis in einem Dorf, wo er dann gefoltert wurde. Bei dem Foltern hat er irgendwann gemerkt, dass jemand ihn nicht wirklich stark schlägt. Dann hat er eine Stimme gehört und die Stimme hat gesagt, schlag stärker, mein Sohn, schlag stärker, mein Sohn. Und dann hat er nach hinten geguckt und dann hat er einen 6-, 7-, 8-Jährigen gesehen, der ihn geschlagen hat. Und dieser Junge, der ihn geschlagen hat, das war ein Alawit und sein Vater genauso. Die Shabiha oder das Regime hat den Alawiten in diesem Dorf gesagt, dass die Demonstrationen gegen sie sind und dass sie die Alawiten töten wollen. Und deshalb hatten die Alawiten ganz, ganz viel Angst. Darauf folgend ist es dann so, dass die Alawiten diese Demonstratoren natürlich gefoltert haben. Und die Mütter, die Frauen, die Schwestern und allgemein jedes Mädchen sind dann auf die Straßen gegangen und haben dort demonstriert, dass die Gefangenen nun rauskommen und eine Autobahn blockiert. Und dort ist er dann auch mit rausgegangen und dann ist er mit diesen Frauen auf eine Demonstration gegangen und hat gesagt, das Volk möchte das Regime stürzen. Und er hat gesagt, dass ich das zum ersten Mal gespürt habe und ganz genau wusste, was ich gesagt habe und warum ich es gesagt habe. Er hatte noch 2 Jahre bis zum Abitur und innerhalb dieser 2 Jahre hat er immer wieder Demonstrationen organisiert, weil er der Familie Shughri angehörte und diese Familie ist eine besonders bekannte Familie, vor allem während der Zeit der Muslimbrüder, die ganz, ganz viel gegen das Regime hatte. Und Omar ist eigentlich ein sunnitischer Name, das heißt, er musste es auch machen, weil er ja allgemein gegen diese Alawiten war. So hat er es zumindest verstanden. Und immer wieder wurde er gefangen, aber sein Vater konnte ihn wieder rausholen, weil er beim Militär ist. Und mit den Cousins oder Cousinen und einer Cousine hat er gelebt, bis irgendwann das Geheimdienst bei ihnen eingestürmt ist und sie aus dem, naja, mehr oder weniger abholen wollte. Er hatte einen Cousin und dieser Cousin hatte so dolle Angst vor dem Regime, dass er vom 3. Stockwerk runtergesprungen ist, durch das Fenster Er hatte keine Angst, er hat nicht gezögert. Leider ist es so, dass alle von denen gefangen wurden. Und 3 Jahre musste er dann in den Gefängnissen verbringen. Er hat 5 von diesen 3 Jahren in Said Naya verbracht. Und er hat gesagt, dass wenn er von einem Gefängnis zum nächsten genommen wurde, dass es immer wieder schlimmer und schlimmer geworden ist. Und er hat gesagt, dass Said Naya Harvard von, also das Harvard der Gefängnisse ist. Und damit macht er mehr oder weniger einen Witz darüber, dass man es sehr oder dass man sehr, sehr schwer allgemein in Said Naya reinkommt. Und ich muss jetzt was auch ansprechen, denn hier hat er ja mehr oder weniger einen Euphemismus benutzt, um die Situation, die er erlebt hat, zu verschönern, obwohl das eine der schlimmsten Situationen ist, in der ein Mensch sich befinden kann. Und das ist ein Symbol für, naja, wie stark man ist, wie solide man mit dieser Situation umgehen kann, mit der Erfahrung, die man erlebt hat, dass man gut mit diesem Bürgerkrieg umgegangen ist. Und das mag schwer sein für Deutsche zu verstehen, wenn Syrer oder allgemein Menschen, die unterdrückt waren, sich so auszudrücken, dass sie zeigen, dass sie etwas Positives genommen haben, weil das eine der schlimmsten Situationen ist. Aber das zeigt einfach wirklich, dass man gut mit der Situation umgehen kann. Und jedenfalls ist es jetzt so, dass Omar al-Shughari jeden Tag gefoltert wurde, wenig zu essen hatte, 30 Personen mit ihm in einem Raum gelebt haben und 24/7 beobachtet wurden. Er hat nicht die Sonne bzw. das Licht der Sonne gesehen, bis er irgendwann ins nächste Gefängnis gekommen ist. Und von Gefängnis zu Gefängnis, das war das einzige Tageslicht, was er sehen konnte. In Said Naya konnte er dann einen Menschen sehen, der die ganze Zeit Angst hatte vor dem Regime bzw. vor den Wächtern, die ihn foltern würden. Deshalb haben die Wächter ihn nicht gefoltert, sondern ihn die ganze Zeit ausgelacht und sich lustig über ihn gemacht. Dieser Mensch ist aufgrund von mentaler Belastung gestorben und nicht, weil er gefoltert wurde. Jetzt ist es so, dass das Regime oder dass ein Wächter gesehen hat, dass er und sein Cousin, die zusammen sind, sein Cousin heißt Bashir, dass sie zusammen sehr, sehr glücklich waren und einen starken Zusammenhalt hatten. Deshalb wollte er die gute Beziehung zwischen den beiden bestrafen. Das, was er gemacht hat, ist, er hat Bashir eine Pistole gegeben und Omar einen Schraubenzieher und hat Omar gesagt, Omar, du nimmst jetzt den Schraubenzieher und ritzt damit ein Loch in dem Rücken von deinem Cousin ein. Und Bashir hat er gesagt, du nimmst jetzt die Pistole und schießt in das Oberschenkel von Omar. Und beide haben das nicht gemacht. Sie haben sich gegenseitig angelächelt und gesagt, okay, wir machen das nicht. Bashir wurde dann mit dem Schraubenschlüssel ein Loch eingeritzt in den Rücken und eine Wunde durch den ganzen Rückenmark bis nach ganz, ganz unten. Und Omar wurde dann mit der Pistole in seinem Oberschenkel abgeschossen. Und Bashir hat dann immer gelächelt, alle angeguckt und gelächelt. Und sein Cousin konnte das nicht verstehen, also Omar. Und Omar hat sich dann gedacht, warum lächelst du? Was willst du damit deuten? Und Bashir hat gesagt, die Menschen hier, die sind alle so traurig. Sie sehen nirgendwo Hoffnung. Warum soll ich nicht lächeln und denen ein bisschen Hoffnung geben, dass es eventuell besser wird? Und Omar hat das nicht verstanden. Omar hat aber gleichzeitig die ganze Zeit Bashir auf Toilette getragen. Und an einem gewissen Tag war es so, dass es Bashir zu peinlich war, weiterzuleben. Und der Grund dafür war, dass sowohl sein Bruder als auch seine Schwester gestorben sind. Und er hat zu Omar gesagt, ich will nicht zu meiner Mutter. Ich will ihr nicht in die Augen schauen, weil meine jüngeren Geschwister sind gestorben. Und wie soll ich ihr in die Augen gucken, wenn ich eigentlich der Stärkere bin, der sie hätte beschützen müssen? Und deshalb hat er auch aufgehört zu essen. Omar hat das nicht akzeptiert und hat ihn gezwungen zu essen. Und er hat ihn dann auch die ganze Zeit, wie gesagt, auf Toilette getragen. Und dabei war es so, dass wenn er ihn trägt, dass die anderen Gefangenen sich um diese 2 gestellt haben, damit sie nicht auf dem Hin- und Rückweg gefoltert werden bzw. geschlagen werden. Und als er ihn eines Tages auf Toilette trug, ist es so, dass er gestorben ist in seinen Händen. Und dann hat er sich an seine Worte erinnert und hat ab da an immer seine Worte, wie zum Beispiel Mitwarde. Mitwarde bedeutet 100 Rosen benutzt, um Glücklichkeit auszudrücken. Er hat auch die anderen Gefangenen immer angelächelt. Und damit hat Bashir in ihm weitergelebt. Und dann gab es auch einen alten Mann, der kurz vorm Sterben war, hat Omar gesagt. Dieser alte Mann wollte eine Sache wissen, bevor er gestorben ist. Er hat zu seinem Nachbar geguckt und hat ihn gefragt, wie heißt du, weil sie so wenig geredet haben. Dann hat er gesagt, ich bin Dr. Dödödö. Und dann haben alle Gefangenen gesagt, wer sie sind. Sie haben gesagt, der eine hat gesagt, ich bin Ingenieur, der andere hat gesagt, ich bin Apotheker und so weiter und so fort. Und irgendwann war Omar dran und ihm war peinlich zu sagen, dass er nichts ist, dass er nichts für das Land gemacht hat. Und dann hat er weitere Menschen kennengelernt, zum Beispiel einen Psychologe. Dieser Psychologe hat ihm erzählt, dass Foltern das Beste sei, was sie erleben in dem Gefängnis. Weil wenn sie nicht gefoltert werden, dann würde ihr Blutkreislauf mehr oder weniger stillstehen. Und deshalb würden sie dann Krämpfe bekommen, sie würden dann deshalb viel, viel schneller sterben. Und er hat auch einen 39-Jährigen getroffen, der ihm gesagt hat, oder er hat ihn getroffen, während sie beide gefoltert wurden, und der 39-Jährige hat gezählt. Omar hat ihn gefragt, was hast du gezählt? Und dieser 39-Jährige hat gesagt, ich habe gezählt, wie oft ich geschlagen werde. Und Omar hat seitdem angefangen zu zählen, wie oft er geschlagen wird. Und Omar wurde ein paar Mal geschlagen und dann ist er ohnmächtig geworden. Und Tag zu Tag konnte er immer mehr Schläge und mehr Schläge zählen. Und er hat dann ab einem gewissen Zeitpunkt diesem 39-Jährigen gesagt, ich habe so viel gezählt wie du. Und die Zahl, die sie geschlagen wurden, war 800, 700 Mal. Also wirklich, wirklich viel. Das heißt, über mehrere Stunden lang wurden sie gefoltert. Und dann ist es so, dass an einem gewissen Zeitpunkt sollte Omar hingerichtet werden. Dabei ist es so, dass ein Wächter gekommen ist und seinen Namen gerufen hat in dem Gang. Omar wusste, dass wenn der Name gerufen wird, dass man umgebracht wird. Und als dieser Wächter hineingekommen ist, hat er Omar gesehen und gesagt, guck mir in die Augen. Und Omar hat gesagt, wenn dieser Wächter oder wenn allgemein ein Wächter sagt, guck mir in die Augen, dann sagt er, das ist das Letzte, was du siehst. Und dann schmeißt er ihn auf den Boden und zertrampelt ihn zu Tode. Das ist aber dann nicht passiert. Omar hat sich nicht getraut, ihm in die Augen zu gucken. Das, was passiert ist, Omar hat weiter in den Boden geguckt und dieser Soldat hat dann seine Pistole genommen und einen Gefangenen getötet. Dieser Gefangene, das war ein Freund von Omar. Omar wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er getötet wurde. Der Wächter hat Omar gesagt, Omar, nimm mal die Leiche und folge mir. Und dann hat er die Leiche genommen und die mit sich geschleppt. Er hat dann zurück nach hinten geguckt und hat gesehen, dass die Leiche etwas im Mund hatte. Das war Essen. Omar hatte noch ein bisschen Essen und hat das diesem Freund gegeben, damit er das noch essen kann. Aber er konnte es nicht essen. Und jetzt war das halt so, dass diese Leiche von diesem Freund noch Essen in ihrem Mund hatte. Und das, was Omar versucht hat, war, er hat versucht, die Leiche nach rechts und links zu kippen, damit das Essen aus dem Mund von der Leiche rausfällt, damit andere Gefangene das essen können. Ihr müsst euch vorstellen, die sind so unterernährt, dass er daran denkt, obwohl er weiß, dass er gleich hingerichtet wird. Und dann war er für 2 Tage gefangen gehalten worden und dort wurde er die ganze Zeit erzählt, dass er gleich hingerichtet wird. Dann war das so, dass er mehr oder weniger hingerichtet werden sollte, aber er ist dann aufgewacht und auf einmal war er nicht im Gefängnis. Er hat einen Typen aus dem Regime getroffen und dieser Typ hat ihm gesagt, ich habe dich jetzt aus dem Gefängnis rausgebracht. Du gibst mir jetzt 20.000 Dollar oder ich bringe dich um. Und er hat ihm dann diese 20.000 Dollar gegeben natürlich und ist dann nach Schweden geflohen. Von Schweden konnte er... Also in Schweden konnte er dann Schwedisch, Norwegisch und Englisch lernen, weshalb er momentan in den USA ist und dort für die syrischen Gefangenen plädiert. Damit können wir sehen, dass es viele Gefangene in diesen Gefängnissen gab. Das waren jetzt nur 3 Beispiele unter 130.000 Gefangenen, die befreit wurden. Und das sind alle unglaubliche Menschen, die eine unglaubliche Historie haben. Die haben ganz normal gelebt, wie wir. Nur weil sie Freiheit wollten, wurden sie so dolle gefangen für mehrere Jahre, für Jahrzehnte. Und das ist eine Narbe, mit der diese Menschen umgehen müssen. Wir teilweise auch. Da wir sehen mussten, was mit diesen Menschen geworden ist. Wir haben ihnen nicht helfen können. Wir haben einfach nur zugeguckt. Letzten Endes müssen wir alle dankbar sein dafür, dass diese Menschen nun letzten Endes die Freiheit gefunden haben. Und alle, die gestorben sind, deren Leben ist zum Glück nicht umsonst vergossen worden. Nun habe ich eine Frage an dich, Samad, und zwar möchte ich dich fragen, wie fühlst du dich nach dem Ganzen, nachdem du jetzt weißt, was in Syrien passiert ist? Was nimmst du mit für dein Leben?
Was passiert ist, ist natürlich sehr ernst. Wie Assad die verschiedenen ethnischen Gruppen in Syrien gegen sich gehetzt hat, wie unschuldige Menschen, die nichts getan haben, einfach verhaftet und
in Gefängnissen gefoltert wurden. Das ist einfach unmenschlich. Dies sind grausame Ereignisse, die ich mir gar nicht erst vorstellen will. Jedoch können diese Taten nicht rückgängig gemacht werden. In meinen Augen müssen wir also in allen Fällen verhindern, dass so etwas wieder passiert, indem wir darüber aufklären, wie extrem Menschen bei einer Diktatur unterdrückt werden. Genau das versuchen wir auch mit dieser Folge. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich zu diesem Thema bildet, damit wirklich jeder verinnerlicht, dass, egal wo auf der Welt, so etwas einfach schrecklich ist und nicht wieder vorkommen darf. In Zukunft müssen Nationen mehr miteinander zusammenarbeiten, um demokratische Systeme zu etablieren, in denen jeder Rechte hat und sich sicher fühlt. Die Unterdrückung und die daraus resultierende Unzufriedenheit war schließlich der Grund für diesen 14-jährigen Bürgerkrieg, bei dem zahlreiche Menschen gestorben sind.
Vielen Dank, Samad, dass du dem Thema die Aufmerksamkeit gegeben hast, die viele Menschen dem Thema nicht gegeben haben. Zuletzt möchte ich ein paar Sätze vorlesen, die ich während der Befreiung gehört habe von vielen Menschen. Wir wussten, dass sie Verbrecher sind, aber nicht zu dem Grad. Als wir die Nachrichten gehört haben, war es wie ein Albtraum, von dem wir aufgewacht sind. Wir erhoffen, dass die neue Regierung gerecht zu allen Ethnien ist. Wir wünschen uns Demokratie, Freiheit der Meinungsäußerung, Presse und Wahlen. Ich habe mich wirklich riesig gefreut, aber als ich die Gefangenen gesehen habe, habe ich mich geschämt, dass ich ein Mensch bin. Ein Mörder im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind überrascht von den Menschen, die für ihn gearbeitet haben. Wie können sie nur solche Gräueltaten begehen? Eine Freude, welche leider nicht vollständig ist, wenn man sich an die Opfer und Häftlinge erinnert. Schlimmer als es war, kann es nicht werden. Ein Gefühl, das niemand kennt, außer diejenigen, die Freiheit wirklich erlebt haben. Das Regime ist gefallen. Die Ungerechtigkeit und Verbrechen sind gefallen. Das Jasmin blüht auf und sein Duft erfüllt die Herzen der Syrer. Eine große Last auf unserer Brust und sie ist jetzt weg. Zu guter Letzt möchte ich noch eine Nachricht verbreiten, die ich gehört habe, oder mehr oder weniger einen Instagram-Post, den ich weiter amplifieren möchte. Dabei handelt es sich darum, dass das Assad-Regime, wie gesagt, darauf etabliert war, dass es Ethnien voneinander abgeschreckt hat und Angst verbreitet hat zwischen den einzelnen Ethnien, dass die anderen, die einen selbst angreifen werden. Und deshalb ist es so, dass momentan jetzt mit der Machtübernahme von den Sunniten, mehr oder weniger durch HTS, viel, viel Angst von den Christen ausgeht, von den Kurden und von vielen oder von den Alawiten auch. Und da gibt es eine Person, die eine Nachricht gesendet hat und ich würde die einfach weiterleiten wollen an alle Syrer und auch westlichen Nationen, die Angst haben, dass Syrien irgendwie zu einem Terrorstaat werden könnte wie Afghanistan. Tausende von explosiven Bomben sind auf uns gefallen und es war nicht sorgniserregend. 500.000 Häftlinge und nur 100.000 von ihnen sind raus und es war nicht sorgniserregend. 14 Millionen syrische Geflüchtete und es war nicht sorgniserregend. Ganze Städte wurden dem Erdboden gleichgemacht. Und es war nicht sorgniserregend. Zivilisten wurden mit chemischen Waffen angegriffen und es war nicht sorgniserregend. Kirchen und Moscheen wurden zerstört und es war nicht sorgniserregend. Massengräber wurden errichtet und es war nicht sorgniserregend. Vergewaltigungen von Frauen vor ihren Männern und es war nicht sorgniserregend. Hunderte von Familien und Menschen opferten sich und sind ungerecht gestorben und es war nicht sorgniserregend. 54 Jahre Ungerechtigkeit, Demütigung und Unterdrückung. Und es war nicht sorgniserregend. 14 Jahre ein immer schlechteres Leben der Bürger. Und es war nicht sorgniserregend. Und jetzt beim Fall des Tyranns? Ist es besorgniserregend geworden? Schlimmer als es war, kann es nicht werden. Und habt Hoffnung in die Zukunft. Gleichzeitig möchte ich sagen, dass viele Themen, die ich angesprochen habe, persönlich sind und damit auch teilweise subjektiv. Daher ist es so, dass falls etwas kurios kommt, dann könnt ihr mehr als gerne dazu recherchieren und gucken, was ihr findet. Weil letzten Endes ist das, was ich alles an Informationen gesammelt habe, meine persönliche Erfahrung und das, was ich finden konnte. Daher seid ihr herzlich eingeladen, mehr oder weniger selbst Recherche zu dem Thema zu betreiben. Nun sind wir am Ende der Episode angekommen und ich würde einmal vielen, vielen Dank sagen an alle Menschen, die mitgewirkt haben
und mir Themen gegeben haben, die wirklich wichtig waren, um das Thema gut zu beleuchten, und auch vielen Dank an die Menschen, die mir Feedback zum Podcast gegeben haben. Gleichzeitig auch einen herzlichen Dank an alle, die dem Thema die Aufmerksamkeit geschenkt haben. Und ich würde einmal nochmal sagen, dass man wirklich auf die Demokratie und Menschenrechte aufpassen wollen, da das die Grundsteine sind, in denen Deutschland und auch alle westlichen Länder eigentlich gerade so blühen konnten. Und man muss wirklich darauf aufpassen und das nicht so vergehen lassen dürfen, wie das zum Beispiel in der Weimarer Zeit passiert ist. Gleichzeitig möchte ich sagen, dass das nicht der einzige Konflikt ist, den es auf der Erde gibt. Es gibt viele, viele andere Länder, die auch genauso leiden wie Syrien, und daher ist es ganz, ganz wichtig, nicht nur Syrien diese Aufmerksamkeit zu geben, sondern allen anderen Ländern. Und dass dieser eine Konflikt jetzt zu Ende ist, heißt nicht, dass die Welt in Ordnung ist, sondern wir müssen daran arbeiten, damit zum Beispiel auch Syrien ein gutes Land wird und auch aus allen anderen Ländern.
An der Stelle auch von meiner Seite vielen Dank an Hadi. Ihr müsst wissen, er hat sich wirklich für Monate mit diesem Thema auseinandergesetzt und sehr viel recherchiert. Und dieses Thema ist für ihn auch sehr emotional wichtig. Und ich denke, ja, man wird nicht so einen detaillierten und ausführlichen Eindruck über dieses Thema erhalten wie in diesem Produkt. Also auf jeden Fall vielen Dank für Hadi.
Gerne. Und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.